Das Wölferadio wird präsentiert von Glöckel. Isst dich glücklich. Wölferadio, der VfL-Podcast. Mit Lenny Nero.
Ja, Fabi Riese nochmal auf der linken Seite. Da gegen Sebastian Jung, da am 16er. Sucht eine Anspielstation, chippt das Ding aber auf den zweiten Pfosten und kann sich damit.
Ja!
Bernhardsson steigt hoch. Wunderbar, schön gemacht von Fabi Riese. Setzt sich da durch, zieht nach hinten, chippt den Ball in Richtung zweiten Pfosten. Und dann ist es ja Alexander Bernhardsson mit seinem ersten Tor für die Wölfe in seinem zweiten Spiel. Mele ist es dann im Zusammenspiel mit Riese, der zeigt an, der hat ganz viel Platz, da ist viel Wiese vor ihm. Jetzt allerdings im 1 gegen 1, der zentrale Position, könnte abziehen, macht er auf. Aus 20 Metern, linke Position, Fabi Riese, was für eine Bude, unfassbar, was für ein Spiel, 28. Minute, der VfL Wolfsburg gleicht erneut aus.
Der gibt jetzt erstmal ab den Ball an Sousa, verlagert ihn raus auf die linke Seite, Handball-Style jetzt hier. Auf
kommst du da wegen, wie die Haut, wie die
Haut, das Ding, ui,
ja!
Ist er schon wieder drin,
was
ist schon wieder drin, Sousa mit dem Fernschuss, knallt das Ding hier rein, in der 47. Minute, der erste Halbzeit, Volker. Was machen die mit uns?
Das ist ja unfassbar. Willi Sousa packt den Hammer aus. Hier, kurz vor der Halbzeit. Ganz genau, die Zeit ist jetzt abgelaufen. Und Bernhard, der weiß überhaupt gar nicht, was los ist.
Das waren sie, die ersten drei Tore aus dem Karlsruher Wildpark am vergangenen Wochenende. Tim Schulze und Volker Rechin, ja, haben mal so ein bisschen eskaliert nach dieser Halbzeit. Die anderen zwei Tore reichen wir euch natürlich gleich noch nach. Aber erstmal damit ein ganz, ganz herzliches Willkommen zur Weltpremiere hier im Wölferradio. Die erste Sendung des Lenny, regulär, Proloka ja schon gemacht, aus der zweiten Liga. Und so richtig habe ich mich da immer noch nicht mit angefreundet mit der ganzen Geschichte, muss ich sagen. Aber jetzt sind wir da und jetzt machen wir auch das Beste draus. Und es lässt sich ja gar nicht so schlecht an. Wer hätte damit gerechnet, dass der VfL Wolfsburg mit 5 Toren dann aus dem Spiel gegen Karlsruhe rausgeht? Anfang ein bisschen holprig und auch die Saison so ein bisschen auch. Im Pokal wollen wir auch gar nicht drüber reden, ja, wie das gewesen ist. Aber werden wir natürlich trotzdem tun hier im Wölferadio. Und erstmal, wie gesagt, schön, dass ihr mit dabei seid für die Ausgabe. Und ich habe mir natürlich wieder jemanden rangeholt, mit dem ich hier diverse Themen rund um den VfL besprechen werde. Und das ist der, ja, alter Freund des Hauses, würde ich mal so sagen. Ein Exil-VfL-Fan aus der Nähe von Frankfurt, in Wolfsburg bekannt als User Lapis. Im bürgerlichen Leben heißt er Steffen. Und ich sage ganz herzlich willkommen. Hallo, schön, dass du mal wieder mit dabei bist.
Ja, moin Lenny und willkommen in der zweiten Liga.
Dankeschön. Kannst dir sparen, den Scheiß, wollte ich sagen.
Ja, ich bin ja Fan geworden in der zweiten Liga, ne? So viel passt.
Ja gut, wir alle. Also na gut, ich schon in der Oberliga, wenn du so willst, ne? So, wenn es danach geht. Aber tatsächlich ist es so eine Geschichte, dass dann einige damit dazugekommen sind, auch so rund um die Aufstiegszeit in die zweite Liga und dann ein paar Jahre später noch in die erste Liga. Ja, du warst schon ein paar Mal zu Gast hier bei uns im Wölferadio, deswegen sparen wir uns die große Arie des Vorstellens sozusagen, aber wir wollen natürlich heute auch insgesamt nicht nur reden über die aktuelle Situation, sondern später auch über den Aspekt VfL-Fan zu sein und vor allen Dingen auch in der Fremde. Da hast du mich vor ein paar Wochen auch mal angeschrieben, da haben wir ein bisschen getextet dazu, weil das momentan ja ich will nicht sagen ein hartes Brot ist, aber wir haben da insgesamt eine Situation rund um den VfL Wolfsburg, die, was so die mediale Berichterstattung oder auch das Wirken der anderen Fanszenen auf uns oder an Fans anderer Vereine auf uns nicht besonders schön ist. Fall Fabian Riese werden wir natürlich auch drauf eingehen. So, das war so mal den Rahmen spannen, aber einsteigen würde ich mit dir natürlich gerne mit dem aktuellen sportlichen Geschehen. 5-2 in Karlsruhe gewonnen, insgesamt ja ungeschlagen, Sieg in Hannover, Sieg im Pokal, unentschieden zu Hause gegen Kaiserslautern. Wie zufrieden bist du denn mit dem VfL insgesamt aktuell?
Ja, also ergebnistechnisch würde ich jetzt sagen, eigentlich ganz gut. Ich hatte eher schlechteres Gefühl gehabt, dass das so ein bisschen holpriger wird und man kennt ja seinen VfL und weiß, wie der Hase so gelaufen ist die letzten Jahre. Deswegen ist es noch nicht so richtig in einem drin, dass der VfL jetzt neu ist, ne? Mit neuen Personen, neuen Trainer, neue Philosophie so ein bisschen. Deswegen hatte ich auch vor Karlsruhe unfassbar schlechtes Gefühl und war sehr skeptisch und auch die zweimalige Rückstände hatten mich dann auch erstmal so ein bisschen Sorgenfalten in die Stirn treiben lassen. Aber natürlich super beeindruckend, wie man dann zurückkommt und auch endlich dann mal die Offensive wirklich ihr Können zeigt und das von außen herangetragene, die Erwartungshaltung auch wirklich mal das erste Mal so richtig zeigen konnte, nachdem man das bei Altkliniker natürlich so ein bisschen gerade noch so den Kopf aus der Schlinge gezogen hat und die beiden Auftritte davor ja eher schmeichelhaft waren, war das jetzt, glaube ich, so ein guter Brustlöser vielleicht, hoffe ich zumindest.
Ja, es hat gerumpelt, muss man ganz klar so sagen. Also das Interessante ist, dass es den Verantwortlichen ja genauso geht. Die haben das ja genauso analysiert. Ja, ich war in dieser Woche auf dem Anführungsstrichen berühmten Sommerfest des VfL Wolfsburg, was im Schloss Wolfsburg dieses Mal stattgefunden hat, also aufgrund der Zinnenthematik. Ja, und da hat man dann von Seiten des VfL gesagt, wir machen das dieses Jahr da, alleine auch um diese Symbolik nochmal auszudrücken, diese Verbindung Stadt, ne, Verein nochmal besonders zu würdigen. Und da gab es auch eine entsprechende Talkrunde mit Dieter Hecking und mit Stefan Lerch und mit Tobi Strobel über die sportliche Situation. Und da haben die das quasi genauso auch analysiert. Also das, ne, und vor allen Dingen das Interessante ist, und das ist das, was sich wirklich massivst verbessert hat über die spielerischen Ansätze, die man ja gegen Karlsruhe jetzt ja auch gesehen hat, auch hinaus. Nämlich, ich glaube, ich weiß nicht, wie oft das Wort Zusammenhalt von Tobi Strobel gefallen ist. Mhm. Das ist also diese Nummer, und das ist das, was, glaube ich, das auszeichnen. Ich glaube, in der vergangenen Saison oder vielleicht sogar auch in den Jahren davor hätten wir keins von diesen Spielen gewonnen. Jetzt die vier aus der zweiten Liga beziehungsweise aus dem Pokal. Ne, das eine Blaupause im Pokal, wie du eigentlich als Klassenhörer, ja, was du tun musst, um auszuscheiden. Da hat der VfL nämlich alle Register gezogen. Auf jeden Fall, deswegen, du darfst dann niemals eigentlich weiterkommen, wenn du so willst, unter normalen Umständen, würde ich mal sagen. Aber, und das ist das, was ich sage, diese Truppe hat offensichtlich jetzt ein paar Charaktere mit dabei, auch verpflichtet, wo sie sagen, krass auf, liebe Freunde, wir geben uns hier erst geschlagen, wenn wir im Mannschaftsbus sitzen. Ja, und das ist das Entscheidende, glaube ich. Also die gehen nicht raus, so wie vorher, was hatte ich ja im Wölferradio immer mal wieder auch thematisiert, dass du das Gefühl hast bei der Mannschaft letzte Saison, ob wir das Spiel gewinnen oder nicht, ist uns egal. Und die Truppe, deswegen kommst du auch zurück, da dreimal im Pokal und dann auch zweimal gegen Karlsruhe, genau aus diesem Grunde, weil du sagst, das lassen wir nicht so auslaufen, liebe Freunde, sondern die Nummer passiert so, dass wir uns dagegen wehren und nicht so wie in der vergangenen Saison, wo du 1-0 im Rückstand lagst und dann konntest du quasi abpfeifen, weil du genau wusstest, da geht nichts mehr bei der Mannschaft.
Wobei letztes Jahr war es ja eigentlich nochmal anders. Also wir haben ja, wie oft haben wir denn geführt? Ne?
Und ja, genau, aber wenn du dann in Rückstand geraten bist, ja, genau, dann wusstest du genau, da war Feierabend.
Ne? Genau, das war halt echt so, das ist eine andere Mentalität. Ne? Also vorher hast du dann vielleicht mal geführt, so 2-0 oder ne, hat ja oftmals gar nicht gereicht. Und dann haben die Spieler sich so gefühlt irgendwie einen Gang runtergeschaltet und haben gesagt, ja, wir packen das nach Hause. So. Und das hast du aber dann 10-mal, 12-mal geschafft. Und dann aber ist es dann in die Hose gegangen. Und das macht halt auch was, ne? Auch selbst wenn du dann Leute hast, die wirklich wollen, aber du hast dann so eine Negativspirale, dann geht der Kopf rein und dann denkst du dir, ach scheiße, wir führen jetzt 2-0, was letztes Mal, da haben wir noch 3-2 verloren und so. Und dann kommt das erste Gegentor und dann gehst du dahin. Ne? Dann hast du nicht mehr diesen Glauben selbst da dran und das dreht sich jetzt total. Ne? Jetzt hatten wir diesen glücklichen Sieg glücklichen Anführungszeichen in Hannover. Du hast diese Fastrückschläge in Altklinike gehabt und hast dich nochmal gerade so gerettet. Das macht auch was mit der Motivation und dein Selbstbewusstsein und jetzt der überzeugende Sieg in Karlsruhe. Ich glaube, da hast du jetzt eine ganz andere, du hast deine Schultern stark und breit und da kannst du ganz anders in die nächsten Spiele reingehen als Mannschaft.
Ja. Wenn wir uns einig sind, dass es trotzdem holprig war, von den Verantwortlichen so gesehen wird, von der Mannschaft so gesehen wird, von den Beobachtern, von uns Fans, von den Medien so gesehen wird, was hat dir denn, wenn du das sozusagen jetzt mal overall siehst, was hast du denn gesehen, was dich schon sehr erfreut hat? Und auf der anderen Seite auch, wo hast du gesagt, oh, da müssen wir noch ein paar Einheiten investieren.
Ja, also erstmal das Negative, ne, die direkte Fokussierung gleich am Anfang. Ne, wir haben jetzt zweimal in Berlin quasi und jetzt gegen Karlsruhe zweimal einen relativ schnellen Rückstand hingenommen.
Da ja, war, du hast gepennt, ne? Du brauchst einen Wecker.
Genau, da war nicht so die volle Konzentration womöglich da. Und ich meine, wir haben auch sehr junge Abwehrspieler da jeweils drin gehabt, auch mit einem erfahrenen Wahl, aber das alleine packt das natürlich auch nicht. Und einen jungen Torwart, der aber auch meiner Meinung nach eher unschuldig an der ganzen Sache war. Aber das sind, glaube ich, so Prozesse, die halt auch sein müssen, dass man halt wirklich direkt fokussiert sein muss. So, und was positiv ist, ne, das wurde jetzt auch, glaube ich, mehrfach schon thematisiert, ne, dass zum Beispiel der Hauke Wahl direkt nach dem Rückstand seine die Mannschaft zusammengetrommelt hat von eigenen Stücken und hat dann gesagt, ja, komm, wir machen nochmal wir schwören uns nochmal ein und jetzt Kopf hoch und wir gehen weiter drauf und nach vorne. Und dieser Zusammenhalt, den spürt man als Fan, ne? Also ich komme aus verschiedenen Gründen nie in die Stadien, aber das, wenn ich jetzt im Fernsehen oder die Zusammenfassungen angucke, spürt man das trotzdem, ne, dass da ein guter Zusammenhalt da ist. Da wird sich auch auf der Bank miteinander gefreut, wenn ein Tor fällt und die kämpfen füreinander. Das ist schon ein offensichtlicher Unterschied zur letzten Saison, würde ich sagen. Es gab vor der letzten Saison auch so Dinge, die mich überrascht hatten. Wenn ich jetzt Amura sehe zum Beispiel, der hatte sich auch mal irgendwie mit Wafro zusammen in den Arm gelegen und so Sachen, wo ich dann dachte, ach krass, guck mal hier, die haben ja doch ein bisschen Herz dafür. Aber das ist halt trotzdem jetzt nochmal eine ganz andere Kategorie, würde ich jetzt mal sagen.
Und wo siehst du noch, also Verbesserungsbedarf?
Ja, die Konzentration, die Defensive muss sich noch ein bisschen, glaube ich, ein bisschen besser abstimmen, noch zueinander finden. Da gab es ja auch jetzt ein paar Wechsel so insgesamt, wobei ich da auch, Strobel sagt ja auch selber, dass da nicht die Personen im Vordergrund stehen, sondern das Prinzip, wie man Dinge verteidigt, wie man das Pressing macht, wie man den Druck aufbaut. Ich glaube, das Defensive muss auf jeden Fall noch ein bisschen stabiler werden und die Konzentration am Anfang direkt. Und man muss so weiter so schauen, dass man seine Chancen halt auch nutzt. Ne? Das hat man jetzt gegen Karlsruhe halt genutzt und gesehen. 5 Tore waren meiner Meinung nach auch gerechtfertigt, so unterm Strich. Und in Hannover war es so, ja, hat man auch einige Chancen gehabt und man sieht sogar jetzt, um auf Rehse vielleicht zu kommen, so, der ist wirklich eine Waffe, ne, mit seinen Flanken. Und vorher hatte man da nur Shiogai drin stehen, der dann vielleicht mit den Flanken nicht so anfangen kann. Und jetzt hast du da mit Bernhardsson schon jemanden, der das besser abnehmen kann. Ich glaube, das ist nochmal was, wenn sich das einspielt und sie gut im Training das weiter einstudieren und ihre offensive Qualitäten, ich glaube, dann können wir uns auf viele, viele erfolgreiche und viele Tore freuen in den nächsten Wochen.
Ja, nee, das definitiv, weil, und das ist so einer der Punkte, die ich da auch mit reingeben würde, du siehst eine Verbesserung. Du kannst gewisse Sachen, ich will nicht sagen sogar messbar machen oder messbar deklarieren, dass dort eine Verbesserung stattgefunden hat, auch so zwischen den einzelnen Spielen. Jetzt, wenn man nur mal die Sache im Pokal nimmt und jetzt auch Karlsruhe. Also diese Mannschaft ist offensichtlich lernbereit, lernwillig, wenn man sich das anschaut. Die haben Interesse und Bock darauf, diese Sachen, die da jetzt neu ja auch vermittelt werden für ganz viele, ja entsprechend zu verinnerlichen. Mhm. Und Tobi Strobel ist jemand, der, und das ist, ich habe mit ihm auch kurz gequatscht diese Woche, das ist jemand, der hat bisher noch gar nichts falsch gemacht. Also in dem, wie er es sagt, in dem, was er sagt, wie er sich der Mannschaft gegenüber offensichtlich verhält, wie er sich gegenüber der Öffentlichkeit und den Fans verhält und so weiter. Also das ist in der Form ein absoluter Glücksgriff. Ne? Mal gucken, wie es ist, wenn man ein Spieler mal verloren geht oder sonstiges. Aber man merkt schon, das, was er da reinbringt, diesen Geist und diesen Spirit, ist etwas, was diesem Laden insgesamt, sage ich jetzt mal, sehr gut tut. Ja, das ist so meine Beobachtung. Gleichzeitig hat er, glaube ich, so einen Hang oder so eine Tendenz, das Besondere auf den Platz bringen zu wollen mit seiner Mannschaft. Er hat sich auch bei ganz vielen Sachen nicht rausgenommen. Also du hast jetzt hier die Konzentration angesprochen. Vor allen Dingen dann auch im Pokal hat Tobi Strobel dann hinterher gesagt, ja, da müssen wir uns mal alle hinterfragen, wie wir so ein Spiel angehen konnten. Also nicht nur die Mannschaft hat irgendwie geschlafen auf dem Platz, sondern der Staff, also hat er sich ja mit eingenommen, hat nicht richtig so darauf hingearbeitet, dass die Mannschaft vom ersten Moment an wach gewesen ist. Und ähnlich war es ja in Karlsruhe letztendlich auch. Dann hat die Mannschaft, das forderte er auch ein, selber Schlüsse gezogen offensichtlich, ja, also hat was gesehen. Entsprechend hat dann der Kollege Wahl gesagt, so pass mal auf, ja, nimmt seine Verantwortung als Captain wahr und hat dann relativ zügig dafür gesorgt, dass man da eine bessere Abstimmung zumindest hatte. Weil, und das ist nämlich dann das Nächste, dieses Besondere, was Tobi Strobel von seiner Mannschaft fordert. Das ist ja kein normaler Zweitliga-Fußball, würde ich jetzt mal sagen, den er da anstrebt, mit diesen, ich sag mal, inversiven Außenverteidigern, die sofort quasi, also Kumbedi war ja so ein Paradebeispiel, der hat ja mehr im zentralen Mittelfeld gespielt als letztendlich auf den Außen. Dieses Überlagern, was er macht, dieses relativ schnelle Kurzpassspiel, was dann auch gerade in der Umschaltbewegung oder sag mal oder im Aufbauspiel, da ist es noch viel deutlicher. Dieser Zwang, gewisse Sachen spielerisch zu lösen, ja, wenn das funktioniert, ist das klasse. Aber das ist so ein Punkt, den ich noch ein Stückchen weit kritisieren möchte zum Zeitpunkt der Saison. Das ist mir teilweise zu viel Risiko. Da sind so ein paar Sachen dabei, wo ich mir eher wünschen würde, hau die Pille raus da hinten. Gerade weil wir jetzt am Anfang, mal gut, kann Kuba nicht so viel dafür. Die Nummer, den Fehler, den er macht da gegen Altlinike, klar, den kann er natürlich auch irgendwie ins Olympiastadion schießen da in dem Moment, aber du brauchst ihn in dem Moment auch eigentlich gar nicht anzuspielen, meiner Meinung nach. So, das sind so Sachen, und dann versucht er das spielerisch zu lösen, weil es die Vorlage ist, und dann kommt so ein Fehlpass zustande. Und gegen Karlsruhe ähnlich. Will er über die Mitte eröffnen, das riechen die waren sowieso sehr griffig, möchte ich mal sagen, und du warst noch nicht so richtig wach und schon warst du da irgendwie wieder unter Druck. Und dieses Timing, dieses Gespür dafür, wo kann ich dieses Risiko gehen, hinten rauszuspielen und wo haue ich das Ding einfach mal ganz klar raus, das fehlt mir noch, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, einerseits finde ich ja, dass Tobi Strobel ja so nahbar ist und auch in seinen Interviews und Pressekonferenzen die Leute so mitnimmt in seinen Gedanken und in seinen Ideen und das relativ transparent macht, was er praktisch auch verlangt. Und er hat auch immer nur letztens mal so einen Satz gesagt, ne, dass er quasi auch daran appelliert, dass die Spieler selber ihre Entscheidungsfindung, wann sie was machen müssen, dass die das noch lernen und dass sie da aktuell noch Fehler machen. Und da geht's genauso mit dem Torwartspiel, der ja bei Strobel unfassbar wichtig ist, so als weiterer Verteidiger oder Libero oder wie man das weiter als Spieleröffner, wie man das sagen soll. Und auch da muss der Torwart dann wahrscheinlich dann noch lernen, so wann haue ich die Pille einfach raus, so damit die Situation hier weg ist, oder wann habe ich die Möglichkeit, hier einfach jetzt einen guten Angriff vorzubereiten. So. Und ich glaube, das ist halt der Prozess. Ne? Also die sind alle relativ neu zusammen und die Mannschaft steht jetzt mit 2. September heute Aufnahme, wirklich dann auch final fest. So, und ich glaube, da wird jetzt auch dran gearbeitet, dass diese Prozesse, wann man welche Entscheidung trifft und diese Freiheiten, die die Spieler dann auch haben, dass das einfach besser greift und auch die besseren Entscheidungen getroffen werden. Das,
ja, kommen wir natürlich auch nochmal so ein bisschen auf den Abschluss der Transferperiode, weil, ich sag mal, sieht der Hacking-Pirmin und Schwegler, die hatten nicht so viel Zeit, da so einen Kader zusammenzubasteln und haben da doch einiges bewegen müssen in den vergangenen Wochen. Bleiben wir aber kurz nochmal bei Karlsruhe, weil ich gesagt habe, die Entwicklungsfähigkeit der Mannschaft, die Lernwilligkeit, ja. Ich glaube, gegen Altlinike war es so, da hast du irgendwie 48 Flanken da reingelöffelt und eine Flankenquote von 10% so gehabt. So, also da kam quasi gar nichts an, weil, ne, Shiugai da in der Mitte gar keine Sonne hatte. So, jetzt hast du, und hast du dann hinterher die Analyse gehabt, ich glaube auch von Strobel, der dann gesagt hat, ja, wir müssen halt nicht nur viel flanken, sondern wir müssen auch gucken, wo wir das hinflanken. Und wenn du dann guckst, das Spiel dann gegen Karlsruhe, da hat man dann sozusagen die Flanken deutlich reduziert gegen den Gegner, wenn man so möchte. Man hat nur 14 geschlagen, aber davon kamen 36% an, ja, was die Quote angeht. Das heißt, eine Verbesserung in der Form, ja, dass das entsprechend passiert ist, und man ist auch deutlich passsicherer aufgetreten. Man hat eine 87%ige Passquote. Jetzt werden wir viele sagen, oh, jetzt kommt der Lenny mit seinen Zahlen auch schon in der zweiten Liga. Ah, müsst ihr euch weiter dran gewöhnen. Das habe ich nicht aufgehört. Also du siehst dann halt, wenn du so ein Spiel, insbesondere weil das ja in der zweiten Halbzeit auch schon sehr souverän insgesamt auch gewesen ist. Erste Halbzeit noch wackelig, dann kommst du zweimal wieder, dann machst du dieses Ding, weil der Torwart dann nicht rechtzeitig die Hände hochkriegt von Vini, der da richtig einen abledert. So, und dann führst du, ne, und dann gehst du die zweite Halbzeit ganz anders an und das Ganze ist relativ souverän. Gut, man könnte jetzt sagen, 10 Minuten eher den Sack zumachen wäre besser gewesen für den Spielverlauf. Aber am Ende haben sie es dann doch sehr deutlich und auch sehr souverän gestaltet. Sie haben auch wirklich deutlich mehr Ballbesitz bei einem Auswärtsspiel auch generiert, ne, haben eine deutlich mehr Zweikämpfe gewonnen, 56% Zweikampfquote und 62% Luftzweikampfquote. Also die haben die am Ende schon abgekocht, weil ich habe da wieder von irgendwelchen Influencern oder Bloggern oder Karlsruhe Sympathisanten oder zweite Liga Beobachter gesagt, das wäre ja total ein unverdienter Sieg gewesen vom VfL Wolfsburg. Ja, also ganz ehrlich, haben die ein anderes Spiel gesehen oder was? Am Ende des Tages, hast du den 5 5 Dingern eingeschenkt und warst mega souverän, insbesondere in der zweiten Halbzeit.
2,5 Minuten noch zu spielen, reguläre Spielzeit. Und Fabi Rehse, der geht jetzt erst raus zur Ecke. Ach so, da wurde die ganze Zeit vom Schiri festgehalten und nutzt das jetzt 1A aus. Also jetzt vielleicht, was hältst du? Glatze, mit einem schönen Kopfball.
Ja, egal wer, was, oder? Hauptsache rein oder direkt rein das Ding, damit hier die ganzen pfeifenden Menschen da mal wieder in die Stille gebracht werden. Er fliegt gut rein und er kann ja, verlängert werden. Ist das stark. Hauke Wahl mal wieder macht das hier. Super Aktion, tolle Ecke von Rehse an den langen Pfosten. Und dann wird er irgendwie nochmal scharf gemacht in die Mitte. Und dann ist es Wahl am Ende der Kette, der das Ding dann nur noch reinlupfen muss ins Tor. Linke Seite, keine Chance für den Keeper. 4:2 für unsere Wölfe.
Jetzt ist aber Bernhard mal ordentlich unter Druck da in seinem eigenen 16er. Da sind 3 Mann auf ihn angelaufen und dann gewinnen wir den Ball. Jetzt müsste er eigentlich in die Mitte kommen. Da macht es Fabi Rehse auf Zuspiel. Von Besio, der macht es wunderschön. Das war ein Fehler von Bernhard da in seinem 16er. Oder haben wir auch wirklich Druck gemacht? Und dann ist es das 5:2, was wir schießen. Was soll ich sagen? Besio macht das Ding auf Fabi Rehse und der schiebt ihn dann einfach rein.
Man kann zugute halten, dass da bei diese zwei Fernschüssen der Torwart von Karlsruhe nicht so super ausgesehen hat. Aber Fußball ist halt ein Fehlersport so und Gegentore passieren in der Regel immer nach Fehlern. Und
oh, das sind ja 6 Euro.
Die gebe ich dir gern.
Ja, ist klar.
Und das, ja, das kann man vielleicht sehen, aber das ist halt vielleicht auch mit der einseitigen Brille dann so betrachtet, weil du hast, ne, wir haben ja auch vorhin schon gesagt, dass der Fehlpass oder diese Sache mit dem Kuba, das war ja auch ein Fehler von unserem Torwart und sowas passiert halt, ne? Und du hast das halt nicht, dass du der Tiki-Taka bis zum Ende der Glanzspiele machst und es ist genau richtig, dann auch mal einen Fernschuss rauszuhauen und der dann sitzt und so. Glück spielt da immer eine Rolle, aber wir waren halt wirklich, wenn man die XG anguckt oder wenn man halt einfach so das gesamte Spiel betrachtet, sehr, sehr dominant ab der zweiten Hälfte.
Definitiv und mussten gar nicht mehr laufen als der Gegner. 4 Kilometer sind wir sogar weniger gelaufen.
Als extra für dich auch nachgesehen. Ja,
ich weiß, aber wie gesagt, ich bin, weil der Punkt ist der Strobelfußball ist ein anderer. Der ist zwar laufintensiv, aber der ist schlauer, als wir die letzten Jahre gewohnt sind. Deswegen lege ich die Lenny-Statistik, die lege ich mal ad acta, bis auf Weiteres, weil das in dem Fall ein gutes Beispiel ist, dass du in die Räume kommst. Und das ist nämlich dann, das zeigen dann nämlich die anderen Zahlen mit den 27 Torschüssen oder du hast gerade die Expected Goals oder bei den Expected Assists war es ähnlich. Ja, obwohl du weniger läufst als der Gegner, kommst du trotzdem in diese Räume, weil du das schlau aufteilst, vom System her und von den Laufwegen her, dass du genau in dem Moment die Möglichkeit hast, trotzdem Offensivchancen zu entwickeln. Und das ist halt auch noch ein ganz, ganz starker Trumpf dieser Mannschaft, glaube ich, was man jetzt soweit man das jetzt schon so sagen kann. Und wie gesagt, wenn jetzt Aldinic ein Ausreißer nach unten war, dann ist jetzt vielleicht gerade so ein Ausreißer nach oben. Muss man mal gucken, wie sich das einmittelt, ne? Aber diese Offensivpower, die du hast, aufgrund auch deiner Spielanlage, ja, die ist jetzt schon das erste Mal so durchgeleuchtet und ich will jetzt hier kein Euphoriegesang anstimmen, aber das sind so Sachen, hat man so ein bisschen gesehen, was in der Mannschaft steckt oder stecken kann.
Ja, also ich würde auch gerade, weil du Euphorie ansprichst, also ich würde auch jetzt nicht die Euphorie-Kanone hier loslassen. Also man muss da immer noch ein bisschen skeptisch sein. Wir kennen ja unser VfL aus der Vergangenheit. Und wenn ich jetzt ein Jahr zurückdenke, ich war auch am Anfang so ein bisschen von Simonis und dem Versprechen, was wir da bekommen haben, auch erstmal total positiv. Und auch die Transfers waren mir positiv erschienen. So. Und das wirkte nach einem Plan. So, das wirkt jetzt nochmal noch konkreter, noch ein bisschen mehr nach Plan. Und man sieht das halt auch. So, ne, das, man muss vorsichtig sein, auch was jetzt die nächsten Wochen so auf den Plätzen passiert, auch gegen Cottbus. Ja, man muss mal sehen, die müssen es halt bestätigen und man muss weiter Fortschritte machen. Aber das, was stand jetzt, woran wir jetzt drauf gucken, ist wirklich sehr, sehr positiv und es muss halt weitergehen. Man darf sich da nicht ausruhen und ich glaube, also mein Gefühl her ist, man ruht sich da nicht auf, man arbeitet weiter daran. Dass man auch, wie du sagst, ne, die Statistik entlaufen und so, dass man das clevere Spiel und nicht einfach so nach Schema spielt, sondern das clevere Spiel, dass man den Gegner liest und wir klingen zum Beispiel auch, was der Rehse in Sky oder irgendwo anders im Fernsehen gesagt hat, er dankt ja quasi, hat dann erwähnt, an den Matchplan von Strobel und auch Jerome Polenz als Co-Trainer, ne, dass das genau aufgegangen ist, was die Trainer quasi verlangt haben. Und das lässt einem wirklich so ein bisschen hoffen, dass wir anders auftreten werden als wir das sonst in den vergangenen Jahren schon oftmals leider erleben mussten. Ja.
Ja, gut, dann können wir sportlich, glaube ich, bei Karlsruhe einen Strich drunter machen, weil du hast jetzt die Vorlage wunderbar geliefert zur, ich sag mal jetzt, endgültig zusammengestellten Mannschaft. Transferperiode ist zu Ende. VfL Wolfsburg war ja überall zu lesen, ich glaube 28 Millionen oder was, was wir ausgegeben haben und 70 Millionen irgendwie eingenommen. So auf den letzten Metern noch Amura auch nochmal Anführungsstrichen losgeworden, wenn man das so sagen will. Man hat sehr viel relativ früh klar gemacht, was die Verpflichtung angeht. Rehse ist ja das Paradebeispiel, natürlich aber auch Glatzel und die anderen, ich zähle sie jetzt nicht alle auf. Rex Bejai stand ja quasi als erster fest somit. Mhm. Am Ende die Transferperiode, gutes Zeugnis für die sportliche Leitung, weil wie gesagt, Schwegler und Hecking hatten jetzt nicht so viel Zeit, sich da entsprechend drum zu kümmern und einen Kader aufzubauen, oder sagst du, bei der Nummer, da habe ich noch Bauchschmerzen?
Nö, insgesamt würde ich da schon eine gute Note geben. Vor allem fand ich beeindruckend, dass man relativ schnell halt viele Transfers schon eingetütet hatte, so mit Glatzel, mit Rehse, mit Retschbischei, schon vor dem Abstieg, sage ich jetzt mal. Das fand ich beeindruckend, dass man relativ früh klar Schiff gemacht hat und dann auch wichtige Spieler geholt hat. Auch Wahl war ja relativ früh, jetzt zum Ende hin halt mit Bernhardsson halt relativ später Zugang noch und Damar kam später so, aber das sind alles gute Transfers. So ein bisschen Bauchschmerzen, so ja, in der Innenverteidigung hätte man vielleicht oder auch vielleicht auf der Außenseite, aber wir haben ja Kumpedi ja jetzt behalten, das war ja noch am Ende so ein bisschen unsicher, ob er nicht vielleicht doch geht. Ich glaube, wenn er gegangen wäre, hätte man vielleicht noch was gemacht oder machen können. Aber so Innenverteidigung, da das halt relativ viele Novizen oder junge Leute sind, hätte man vielleicht was machen können. Aber auf der anderen Seite, wir wollen ja, dass wir junge Spieler heranführen und dass die halt auch ihre Erfahrungen machen, und ist vielleicht eine ganz gute Gelegenheit. Und ja, so ein Neuner hätte für uns vielleicht auch noch ganz gut getan. Man hat es an Chiyogai gesehen, der ist jetzt nicht so der Spieler, der zumindest die Reseflanken so verarbeiten kann. Dafür haben wir Bernhardsson. Glatzel, werden wir sehen, wie viele Spiele er macht. So, mit Hornby, der ist jetzt auch verletzt, der theoretisch da noch rein kann. Da könnte es unter Umständen dünn werden, aber wir müssen uns mal gucken. Ne? Also wir reden hier von einem trotzdem relativ großen Kader. Wir sind der VfL. Wir können nicht alles doppelt und dreifach besetzen, und andere Vereine backen ja auch mit kleineren Brötchen, sage ich jetzt mal. Oder wie sagt man den Spruch? Ich bin ein Sprichwörter.
Müssen kleinere Brötchen backen als wir.
Ja, genau. Und wenn da Ausfälle sind, ne, dann kommen halt dann auch die Jüngeren nach. So, ne? Wir können halt jetzt nicht davon ausgehen, dass wir da die absoluten Stammspieler, die woanders immer Stamm spielen würden, in der doppelten und dreifachen Menge haben, sondern also jetzt mal gesponnen, wenn Bernhardsson ausfällt und Glatzel auch und Chiyogai vielleicht gerade irgendwie gesperrt ist, dann muss halt dann vielleicht ein Junger noch ran oder sowas oder ein bisschen anders taktisch aufstellen. Und wir haben ja in der Jugend auch noch ein bisschen was rumspringen. Von daher, es wird immer danach gerufen, wir brauchen ein bisschen Jugendarbeit. Auf der anderen Seite verbaut man es denen dann, indem man halt einfach gestandene Spieler reinsetzt. Von daher, unterm Strich würde ich sagen, war das eigentlich eine sehr gute Transferphase, weil man alles quasi so ein bisschen die Erfahrung, top of the pop, top, sage ich jetzt mal, für die zweite Liga, und dann trotzdem noch junge Wilde dazu, die Strobel gemäß dann aufblühen können.
Ja, also wie gesagt, man ist ja mal eine Frage, was ist die Zielsetzung? So, und da sind mir zwei Sachen vor allen Dingen aufgefallen, wenn ich auf die Kaderpolitik oder auf das das Ansinnen, wenn ich das mal interpretieren soll, von Pirmin Schwegler und Dieter Hecking da mir anschaue. Das Profil war sehr schnell deutsch und erfahren. Mhm. Ja, also offensichtlich, also Hecking kommt ja mit dieser Erfahrung dieser Mannschaft, mit die er dann in den Abstieg begleitet hat, jetzt fast gesagt, ja, und hat offensichtlich natürlich sehr genaue Erkenntnisse gewonnen, mit wem kann ich hier was anfangen und wem auch nicht, weil dass die Spieler vielleicht weg wollen, das ist das eine, aber der VfL Wolfsburg hatte sicherlich auch ein großes Interesse, und das ist dann interessant, wer dann letztendlich auch gegangen ist, gewisse Spieler loszuwerden. Ja, ohne da jetzt in die Details oder ins Intimleben der Kabine reinzugucken. Aber das, was immer kolportiert wurde, wer da nicht richtig integriert war, wer nie das Maul aufgekriegt hat und im Zweifel eher emotional unbeteiligter gewesen ist. Jemand, der offensichtlich denkt, er ist sehr viel besser und 28 Angebote jetzt zum Wechsel sogar ausgeschlagen hat. Ja, und Leute, die in der Winterpause kleine Kinder schlagen und jetzt nach dem Sommer zurückkehren und sagen, ob ich jetzt, ja, ich stelle mich so beschissen an, dass ich dann sogar da suspendiert bzw. ausgemustert werde. Hm. Ja, also was natürlich nicht nur den eigenen Marktwert schädigt, sondern tatsächlich auch das, wie vielleicht auch der VfL Wolfsburg noch Ablöse hätte generieren können. Ja, das sind alles so Elemente. Und wenn du dann guckst, dann denkst du dir, ah, okay, das den Eindruck hatte man so von außen auch, dass das genau die sind, die dann am Ende sozusagen da jetzt auch im Fokus waren, wegzugehen. Ja, so während jetzt dann, ich sag mal jetzt so Leute wie ein Mähle, ja, oder ein Swanberg, die man offensichtlich nicht als Störenfriede da auch titulieren konnte oder wo man gesagt hat, mit denen kann ich weiterarbeiten. Ja, und was wir aber trotzdem nicht geschafft haben, meiner Meinung nach, in dieser Transferperiode ist, obwohl man da schon sehr viel Gutes gemacht hat, ist, wir haben nach wie vor ein absolutes Überangebot im zentralen Mittelfeld. Mhm. Ja, gerade wenn Swanberg bleibt, Arnold drängt wieder rein, Gerhard, also Rex Bejay, Sousa, Benze, das sind ja alles Spieler, die da quasi für dieselbe Position in Frage kommen. Ja, und ich sag mal ganz ehrlich, ja, wir gucken jetzt mal, wie das ausschaut, aber Maximilian Arnold ein ganzes Spiel draußen zu lassen, weil du ihn offensichtlich nicht brauchst oder nicht, weiß ich warum, gab da, glaube ich, keine Begründung. Mhm. So, Sousa mit, nicht nur wegen seines Tores, hat ja auch ein gutes Spiel gemacht, aber vorher hat sich Strobel halt auch hingestellt und gesagt, er sieht die Tendenz eher und, ja, so ungefähr. Aber wenn, als dann die Spieler drumherum ausgewechselt worden sind, ja, vor allen Dingen Elvis, ja, dann kam halt nicht Maximilian Arnold rein, was ich sag mal, vielleicht irgendwann nochmal ein Thema werden wird, ja. Deswegen dieses Überangebot im Mittelfeld, im zentralen Mittelfeld, bin ich noch nicht so ganz mit zufrieden, ja, dass wir da diese Situation noch nicht so gelöst haben. Wir haben wir ja gesehen, ein Problem, wenn Glatzel verletzt ist, wenn Hornby verletzt ist und dann sozusagen nur einen Stürmer haben, ja. Wie wir das jetzt dann letztendlich lösen? Und wir haben nach wie vor ein Problem auf dem linken Verteidigerposten. Wenn Mähle ausfällt, ja, dann hast du ein Ding, da muss Kumbedi wieder rüber, ja, wahrscheinlich in dem Sinne. Aber wenn die Alternativen ein langzeitverletzter Rogerio sind oder ein Aaron Zehnter, der in der letzten Saison schon keine Rolle mehr gespielt hat und jetzt aktuell ja offensichtlich auch nicht, ja, dann frage ich mich, wie sieht denn da der Plan auf der linken Seite aus? Also du siehst, da sind noch so ein paar Baustellen, die ich da skizzieren würde, wo ich aber auch sage, es geht auch nicht alles auf einmal. Du kannst dich den ganzen Kader da oder auch Sachen, die da Hecking hat beim Sommerfest auch nochmal gesagt, er will da jetzt keinem Verschieben eintreten, ja, aber da sind auch gerade von den Vorgängern einige Fehler gemacht worden, ja, und das sind halt so Punkte, die kannst du nicht gleich reparieren, da wirst du ein paar Transferperioden brauchen, ja, und im besten Fall wurschtelst du dich bis dahin so durch, und hast einen guten Kader jetzt zusammen oder einen konkurrenzfähigen Kader, müssen wir ja sagen, der da oben mitspielen kann, bis zuletzt, bis sich das alles gefunden, zurechtgeruckelt hat und vielleicht nochmal ein paar Transfers getätigt werden konnten, dass sich das dann am Ende so gestaltet, dass du die Möglichkeit hast, tatsächlich wieder aufzusteigen.
Ja, das stimmt. Und ich finde halt diese Personalie Arnold ist halt schon sehr speziell. Also da spaltet sich auch die Fanlage so ein bisschen. Ne? Die einen sehen ihn quasi als Identifikationsfigur, die anderen sagen, okay, seine Zeit ist eigentlich abgelaufen und er müsste sich vielleicht damit abfinden, vielleicht eher so ein Einwechselspieler zu sein, so ein Altersteilzeit, sage ich jetzt mal. Ob er sich damit zufrieden gibt, das wird mir sehr viel geschrieben und spekuliert. Keiner weiß das so. Er hat auch nie irgendwie sich dazu eher geäußert. Aber da bin ich auch gespannt, was da passiert. Also ich bin skeptisch.
Dem fällt das schon schwer. Also ich glaube, das sieht man. Also die Kamera hat ihn ein paar Mal eingeblendet während des Spiels in Karlsruhe und auch sonst so. Und er hat das ja auch in den Interviews gesagt, wie schwer die letzten Monate auch für ihn gewesen sind, wegen der Verletzung, wegen des Abstiegs, wegen allem. Ja, also dass der nicht glücklich ist mit der aktuellen Situation, wenn er dann wieder Anführungsstrichen fit ist und dann eigentlich als Kapitän ja auch bestätigt worden ist und natürlich dann der Truppe auch helfen will auf dem Platz. Natürlich sind das Aspekte, die den beschäftigen, ganz klar. Also da würde ich, das alles andere wäre ja auch blöde.
Ja, klar. Ja. Aber ist die Frage, ob er quasi die Gemeinschaft quasi höher gewichtet als sein eigenes persönliches Schicksal. So, ne? Also tendenziell, wenn jetzt hier Vini Sousa super spielt und Rex Bejay auch seinen Anteil hat und so, dann weiß ich nicht, ob er unbedingt wechseln müsste. So, ne? Vini Sousa ist jetzt so ein Spieler, gut, er hat jetzt noch nicht viel, hat eine gelbe Karte, glaube ich, bekommen, ist ein Spieler, der sicherlich auch mal gesperrt sein wird und so, und dann kommt auch garantiert ein Arnold rein. Ich bin mir halt wieder nicht sicher, ob Arnold und Vini Sousa zusammen die Lösung sind. Da bin ich gespannt.
Ich glaube, das Experiment ist gescheitert. Ich glaube, das ist also das vielleicht, ich weiß nicht, wie Strobel es machen möchte, aber ich glaube nicht, dass das beides zusammen funktioniert. Hat in der letzten Saison auch schon nicht funktioniert. Und das war damals, als Sousa verpflichtet worden ist, für mich einer der Schlüssel. Habe ich damals auch, glaube ich, gesagt in der Saisonvorbereitung, nach dem Motto, es wird viel davon abhängen, ob Sousa und Arnold funktionieren. Und sie haben nicht funktioniert. Und ich will jetzt nicht sagen, das war dann ursächlich dafür, warum wir runtergegangen sind. Aber das war so, wenn dieser Mittelfeldmotor nicht funktioniert, ja, gerade auch in der Abstimmung und so weiter, ist das echt schwierig. Und ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt dann nochmal entwickelt in den nächsten Wochen.
Ich glaube halt auch, Peter Christiansen ist ja nicht mehr da, aber ich hatte so das Gefühl, dass er halt auch den Plan hatte, ne, Mini Sousa als Nachfolger von Arnold. Und man wollte Arnold ja nicht verlängern und hat das am Ende ja doch gemacht, gefühlt, wir wissen das alles nicht, aber so gefühlt war das vielleicht auch so ein bisschen eine Art einem Druck geschuldet, dass man dann verlängert hat unter Umständen.
Guck mal, erinnern uns an damals, war noch ein Lovro Meier gehabt, dann kam Christian Eriksen.
So, ja, genau. Und
wenn Sousa gesetzt, also nach deinen Worten jetzt auch dann gesetzt immer sein sollte auf der Nummer, dann könntest du ja ausrechnen, dass du mit einem damals Kapitän Arnold zumindest nicht zu 100% geplant hast. Ja, ja, also in den alten Zeiten. Aber wie gesagt, Schnee von gestern, sind jetzt alle da, ja, was das angeht. Und wir werden schauen, wie sich das dann entsprechend weiterentwickelt. Wir machen aber sozusagen einen Haken dran, was das Thema Transferperiode angeht und sagen, können wir erstmal mit leben. Also die Mannschaft, die kann was reißen diese Saison.
Auf jeden Fall, ja.
Okay. Ja. Gut. Wo wir natürlich auch so ein bisschen drüber reden möchten, oder wo ich mit dem ein bisschen drüber reden möchte, weil wir da das Thema anderweitig über die sozialen Medien natürlich auch verfolgen und die ganzen Sachen, wie mit nicht nur mit dem VfL umgegangen wird. Da kommen wir jetzt dann gleich auch nochmal zu. Aber vor allen Dingen auch müssen wir einmal drüber reden, über das, was mit Fabian Rehse gerade gemacht wird. Also ich bin da sehr erstaunt gewesen. Ich habe das Spiel im Fernsehen angeguckt und habe also sowohl Pokal als auch Karlsruhe und habe mir so gedacht, wie arm muss dein Leben sein, wenn du dir eine Karte kaufst für ein Pokalspiel eines anderen Vereins, um deinen ehemaligen Spieler da auszupfeifen. Ja, also das habe ich so bei den Hertha-Fans getan. Und dann, als das da in Karlsruhe losging, habe ich gefragt, ist da was vorgefallen? Hat der letztes, weil ich habe der zweite Liga nie geguckt, ja, ist da was vorgefallen? Hat er was gegen Karlsruhe gesagt letztes Mal oder was? Und dann habe ich rausgekriegt, okay, die haben irgendwie noch eine alte Fanfreundschaft mit Hertha und deswegen. Und da sage ich auch, sag mal, seid ihr bekloppt oder was? Ja. Ja? Und wir haben halt eine Situation jetzt gerade auch mit dem emotionalen Interview, was Fabian Rehse hinterher gegeben hat und gesagt hat, das macht was mit mir, das ist nicht einfach so. Ja. Und aufgrund der Tatsache, dass ich ihn jetzt auch schon mal zum Beispiel beim Trikot-Lounge da mal kennengelernt hatte und ihn wirklich dann, soweit man das da beurteilen kann, ein astreiner, freundlicher Charakter ist, ja, also zumindest was den Umgang angeht. Und das ist ja auch das, was man sozusagen aus dem Mannschaftsumfeld und so weiter auch hört. Ja, also da habe ich dann auch gesagt und auch entschieden, liebe Freunde, da muss man was machen. Also so eine Solidaritätsbekundung habe ich dann ja auch entsprechend gepostet. So, wir hören dich und wir stehen zu dir. Und jetzt sind ja auch die Supporters haben ja auch entsprechend auch nochmal nachgezogen und dann nochmal einen Brief veröffentlicht, auch in der Form, glaube ich, nicht so ganz ganz normal, so eine Reaktion letztendlich zu zeigen, nur um jetzt hier alle Wölfe-Radio-Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal abzuholen. Und soweit ich das auch mitgekriegt habe, sind für Samstag auch zum Beispiel Unterstützungsspruchbänder geplant oder so. Also das ist etwas, was offensichtlich auch die Fanszene ein Stück weit beschäftigt, ja, und auch geguckt wird. Ich wollte jetzt einmal von dir wissen, wie siehst du das, wie bewertest du das Ganze? Weil man könnte natürlich auch jetzt hingehen und sagen, mach lieber nicht so eine Unterstützungsgedöns, weil dann bauscht es noch mehr auf und dann könnte das noch mehr Kreise ziehen. Ne? Auf der anderen Seite könnte das natürlich jetzt auch in so eine Modeerscheinung kippen, ja? Wenn wir nichts zu tun. Wir verlieren 3-0 gegen Wolfsburg, aber Fabian Rehse können wir mal ein schönes ganze Spiel auspfeifen. So, weil dem macht das ja was aus. Ich wollte mal deine Meinung da jetzt auch zu wissen.
Also erstmal, ich war auch erstmal total überrascht. In einer Klinik konnte man das vielleicht erwarten, weil da halt viele Herthaner hingehen. So mit Karlsruhe, ich wusste das auch nicht und war auch erstmal wirklich geschockt, was da abgeht. Und habe das auch erst nach dem Spiel dann in dem Interview gehört, dass das da eine Fanfreundschaft gab. Letztendlich ist das, wir werden in den nächsten Wochen sehen, ob das sich quasi so einbürgert, so im Endeffekt. Ob das bei vielen Auswärtsspielen jetzt sich einfach wie als, das macht man halt jetzt gegen Wolfsburg so. Aber ich glaube, das ist halt nur das, was so an der Oberfläche ist. Ich möchte nicht wissen, was Fabian Rehse nach dem Wechsel alles an persönlichen Nachrichten bekommen hat. Das hat man vorher schon mitbekommen, was da auf den Hertha-Seiten und auf
ja,
den...
Ja, sogar seine Freundin hat sich ja geäußert,
genau.
Was
und das angeht. Ja. Das, also man muss halt, ne, das sind Menschen, die verdienen vielleicht viel Geld, so, aber es sind halt Menschen und man muss immer wieder auch an Robert Enke zum Beispiel denken oder generell mentale Gesundheit ist ein Thema, was ich unfassbar wichtig finde. Und ich glaube, also wenn ich jetzt mal bei Felicio zum Beispiel sehe, der Hertha-Influencer und YouTuber, viele sagen, okay, hat sich in Berlin da so ein bisschen auf den Podest gestellt. Er war quasi die Identifikationsfigur. Alle haben geglaubt, er liebt die Hertha und so mal ganz ausgeblendet, dass dann die Hertha ihm wahrscheinlich nahegelegt hat, dann doch zu wechseln und das Ganze. Und dass dieses Podest möglicherweise dazu beiträgt, dass er quasi diesen Hass und diese Abwertung so spürt. Ich glaube aber trotzdem, dass das unfassbar viel damit zu tun hat, dass er bei Wolfsburg bei uns spielt. Weil
du meinst, wenn er zu Dortmund gegangen wäre oder zu Leverkusen oder zu Köln? Oder
egal wohin, genau. Ja. Wenn er erste Liga gewechselt wäre, ich weiß nicht, wie es wäre, wenn er zu Union gegangen wäre, da wäre das sicherlich auch nochmal eine andere Kategorie gewesen. Aber ich glaube, Wolfsburg ist halt, also ich glaube, das ist halt Wolfsburg so als, da geht's nur ums Geld. Ne? Da denken quasi alle, okay, der wechselt dahin, weil es ums Geld geht. Und die Leute, die da pfeifen, können sich gar nicht vorstellen, dass man vielleicht auch andere Gründe haben könnte, zum Beispiel das sportliche Projekt. Und er hat ja auch in der Vorstellung gesagt, dass es um die Werte geht. Das glaubt ihm halt keiner so. Aber ich kann mir vorstellen, er ist ein sehr sozialer Mensch und seine Freundin oder bald Ehefrau ja auch. Und die haben viele Projekte. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, ich weiß es aber natürlich nicht, dass der VfL und auch VW ihn da ein bisschen unterstützen. Und dass das auch eine Rolle spielt für so einen Spieler wie Fabian Rehse, der jetzt ein unkonventioneller Profi ist. Also der sticht schon anders hervor als die Masse der Spieler, finde ich. In den Dingen, die er so tut, in denen er wie er auftritt und was er für eine Erscheinung als Person ist. Und er hat ja in Berlin oftmals auch seine lackierten Fingernägel. Er ist einer, dem interessiert nicht, was die anderen von einem großartig denken. Jetzt im Sky-Interview hat man dann gemerkt, okay, es fasst ihn an. Und ich finde das super gut, dass er das so erwähnt hat.
Ja, wann hat man das schon mal gehört in dieser Deutlichkeit von dem Spieler?
Genau.
Das
genau.
Muss man auch mal gesagt, vor allen Dingen auch von einem Wolfsburger Spieler. Ja, also
genau.
Wann hast du das, ja?
Das ist super wichtig, dass er das thematisiert und ich glaube, da ist es auch wichtig, dass die Fanszene ihm zur Seite springt und dass man da einfach sensibel mit umgeht. Ne? Also wir haben ja auch noch einen anderen Spieler, der jetzt aus anderen Gründen, Christian Eriksen mit seiner Gesundheit, jetzt nicht mit der mentalen Gesundheit, aber auch sensibel man mit ihm umgeht und aufpasst und ich glaube, da ist Wolfsburg ein gutes Pflaster für diese Sensibilität, sage ich jetzt mal. Wir haben in der Vergangenheit schon ein paar Spieler gehabt, die halt eine gewisse Emotion auslösen, wenn ich jetzt an Junior Malander denke und an Christoph Novak zum Beispiel. Das sind andere Rollen, die er spielen, aber man hat so eine Sensibilität, glaube ich, in der Fanszene und bei Fabian Rehse, wenn sich quasi da ganz Deutschland scheinbar jetzt gegen ihn verschwört, das kennen wir als Wolfsburger ja sowieso, ne? Wir sind ja quasi bundesweit so das
Happy End. Freiwild.
Ja, Freiwild, genau. Und wenn das quasi sich fokussiert auf einen Spieler und das einfach ohne tatsächlichen Grund, also man pfeift ja öfters mal Spieler aus, wenn dann irgendwie eine unfaire Situation war oder irgendwie eine Schwalbe oder so, dann.
Anlassbezogen, ja.
Genau. Und das war ja in dem Fall nicht der Fall, außer der Wechsel. So, und da finde ich es wichtig, dass die Fanszene das macht und das muss, solange das in den auswärtigen Stadien oder auch zu Hause von den gegnerischen Fans passiert, muss man das machen. Also da bin ich voll dafür und kann das nur gut heißen, dass man das macht und ihm nicht dann alleine stehen lässt. Weil ich weiß, wir wissen nicht, was da noch alles außerhalb des Spiels und der Stadien so in seinen Timelines und in seinen Nachrichten, Postfächern und sonstiges alles landet. Und auch bei seiner Freundin, ich glaube, das macht auf jeden Fall was mit einem und das kannst du nicht abschütteln, so ohne weiteres. Deswegen ist es schon wichtig, da einen Zusammenhalt zu spüren von unserer kleinen Fanszene zumindest.
Also ich sag da mal meine 2 Cent zu, ja, zu dem Thema. Jetzt ganz unabhängig, du kannst das natürlich in den ganz großen Rahmen setzen und Robert Enke ist natürlich das tragischste aller Beispiele in diese Richtung. Das ist ja immer so das absolute Argument in so einer Diskussion. Ja, so hoch will ich es jetzt gar nicht auch hängen. Auch die Nummer, wenn, glaube ich, im Brief der Supporters stand drinne, da muss sich die Vereinsführung von Hertha BSC nochmal äußern, so, wo ich sage, ja, weiß ich auch nicht, ob ich das so hochhängen muss an dieser Stelle, weil wenn die das tun, was sollen die sagen? Wir brauchen das Geld, um Freddy Bobic zu bezahlen oder was? Das sind alles so Sachen, ne? Also ob es dadurch dann besser wird, klar, es würde dann sozusagen eine Bestätigung dessen sein, aber diese emotionale Verletzung, die ja offensichtlich auf Seiten der Berliner stattgefunden hat, plus das, was dann jetzt vielleicht so eine Art Modeerscheinung ist, also Fabian Reese aus Pfeifen ist super, weil er ist ja zu einem scheiß Kommerzclub gegangen und hatte quasi das Paradies bei der Hertha verlassen, ja, wo er sich ja selber immer so als jemand generiert hat, der da auf alle Fälle derjenige welche ist, der da die Hertha ins gelobte Land führt und so weiter und so fort. Alles geschenkt, ja, also das sind alles Sachen, da würde es, glaube ich, auch kein Deut von besser werden, meiner Meinung nach. Allerdings, und das ist der Punkt, und deswegen würde ich es gerne ganz runterbrechen. Der Junge ist hierher gekommen, trägt unser Trikot, hängt sich unwahrscheinlich rein, war auch in dem schwächeren Spiel wie gegen Altlinike einer, der fast zu viel versucht hat. Also der will Verantwortung übernehmen, der schnappt sich den Elfmeter und macht und tut. Ja, der kommt hierher, der bekennt sich dazu, der hat sich hier mega schnell aus meiner Sicht integriert. Ja, und ist insgesamt dabei, eine Führungsfigur letztendlich zu werden für diese neue Aufgabe, für diesen neuen Verein und so weiter. Und es ist einfach nur anständig, wenn so jemand von außen und aus meiner Sicht in ganz, ganz vielen Fällen total ungerechtfertigt ausgepfiffen wird, beziehungsweise die systematisch ausfallen. Wenn er einen Foul begeht, dann kann er ausgepfiffen werden. Also das ganz Normale, was wir alle kennen als Fußballfan. Ja? Ja. So, aber dieses Systematische und dieses Programmierte und dieses Ritualisierte, das ist für den Arsch, muss man ganz ehrlich sagen. Und da ist es nur anständig von uns zu sagen, pass mal auf, Fabi, wir sehen das, wir können es auch nicht verhindern, weil die Cottbusser könnten das theoretisch auch machen oder jeder Verein könnte das machen. Aber du stehst damit nicht alleine da. Ja. Dieses Zeichen, das würde ich schon erwarten können. Ich erwarte auch nicht, weil natürlich kann ich auch nachvollziehen, schwieriges Verhältnis, wenn du Nordkurve guckst und Mannschaft, ne, was ging da für Spruchbänder raus oder ist noch gar nicht so lange her, da haben wir auf die Spieler, ne, also wenn du da jetzt wieder einen auf den Sockel holst und rausholst und so weiter, dann ist das auch so ein Ding, wollen wir das überhaupt machen, überhöhen wir das Ganze, geben wir dem Ganzen nicht wieder neue Nahrung. Ich glaube aber, und das ist so ein Punkt, da stehe ich total zu, wenn du das jetzt nicht machst, zumindest mal, musst du ihn eigentlich 90 Minuten durchfahren, aber mal so zu Beginn ein paar Sprechchöre, Fabian Reese, so, alleine zu zeigen, pass auf, uns ist das nicht egal, wir haben das gesehen und wir unterstützen dich. Ja, aber wenn du das jetzt nicht machst, dann kann nämlich auch von der anderen Seite medial oder von den anderen Fans kommen, siehst du, denen ist sogar der eigene Spieler scheißegal. Mhm. Ne? Also ich glaube, wir haben so ein Stück weit als Fans eine Verantwortung, ja, unseren Teil dazu beizutragen, den Spieler ein Stück weit zu schützen. So, es ist einfach nur anständig, das zu tun, für jemanden, der sozusagen so sein Herz aufgemacht hat und der bisher so aufgetreten ist, wie Fabian Reese aufgetreten ist. Und deswegen appelliere ich daran, dass der ein oder andere am Samstag im Stadion auch diese Unterstützung einmal mindestens, wär mir sehr lieb, lautstark zum Besten gibt.
Auf jeden Fall, ja. Und also das klar mit dem Appell an Richtung Hertha, ich würde es jetzt auch nicht an den Verein irgendwie sehen, aber wenn ich jetzt so sehe, wie jetzt an Felicio zum Beispiel, die Hertha-Umfeld, sag ich jetzt mal auf Fanseite, ne, der hat das ja auch schon ein bisschen eingeordnet und hat das ein bisschen kritisiert, so. Das finde ich auch schon wichtig, dass da ein bisschen Sensibilität von der Seite kommt, weil das sind nun mal da, von denen es ausgeht. Und ich meine, Fabi Reese hat sich nicht zu Schulden kommen lassen. Also ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass ich jetzt mal kurz über Kevin Behrens rede, aber ich denke mal, bei ihm hätte man das von Fanseite nicht argumentiert bekommen, ihn dazu unterstützen, weil da sind Dinge vorgefallen und jetzt bei Fabi Reese ist halt, er ist einfach nur da. Ne? Er ist einfach da, ist gewechselt zu uns und er haut sich rein und wie du sagst, er ist einfach voll bei der Sache und das schmeckt den anderen nicht und das ist das Problem.
Ne? Ja. Gute Überleitung, das schmeckt den anderen nicht. Der VfL Wolfsburg schmeckt den anderen nicht. Auch einer der Punkte, die wir ja schon mal so im Vorfeld auch so mal immer mal wieder auch besprochen haben, da, wenn wir da mal Kontakt haben. Der Umgang mit dem VfL Wolfsburg, wie andere Vereine, wie andere Fans, wie die Medien, ne, auf uns schauen. Und wie man auch nach wie vor, insbesondere dann auch in Zeiten nach dem Abstieg, mit uns umgegangen ist. Ich habe den Eindruck, das ist schlimmer geworden, wie man auf den VfL Wolfsburg schaut in den letzten Jahren, möchte ich mal sagen. Wenn wir ein bisschen weiter spannen, die ganze Geschichte. Ich glaube, wir waren nie der beliebteste Schüler in der Klasse, aber jetzt hat man kein Problem damit, dem unbeliebtesten Schüler zu Boden zu schubsen und nochmal ordentlich reinzutreten. meistens natürlich erstmal verbal, ja, was das angeht. Und ich habe den Eindruck auch, also jetzt mal überspitzt gesagt, 30 Jahre lang hat man uns den Abstieg gewünscht, ja, oder ne, klammern wir mal die ersten Jahre nach dem Aufstieg mal aus, aber so spätestens nachdem ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen worden ist von Seiten auch von Volkswagen, hat man uns den Abschied gewünscht, dann war es endlich soweit und jetzt ist auch nicht gut. Jetzt sollen wir am besten ganz verschwinden. Also wie oft ich gelesen oder wie ich es gesehen habe, der Drecksclub aus Wolfsburg, warum löst er sich nicht auf? Mhm. So ungefähr. Das ist aus meiner Sicht, wenn man das beobachtet, schlimmer geworden. Wie ist denn da deine Einschätzung zu?
Ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Also ich meine, da ich Exil-Fan bin, habe ich nicht so viel Austausch mit Wolfsburg-Fans in meiner unmittelbaren Umgebung, sondern ich erlebe das quasi hauptsächlich online. So, und als Wolfsburg-Fan online unterwegs zu sein, auf neutralen Plattformen, also von Wumms und Fumms muss ich da gar nicht von anfangen, sondern einfach nur Sportberichterstattung, lohnt sich da nicht, die Kommentare anzugucken. Es wird immer schlimmer und es hat vielleicht ein bisschen auch damit zu tun, dass wir jetzt in der neuen Liga sind. Du hast jetzt andere Fangruppen, denen wir auf den Sack gehen. Wir haben groß investiert, sage ich jetzt mal, aber man muss auch betrachten, es gab niemals einen Verein, der mit so einem Marktwert, sage ich mal, abgestiegen ist. Da waren also schon Werte da, die man jetzt vielleicht auch erlöst hat. Wir haben Transfer Plus gemacht, aber das wird dann alles nicht, das ist denen scheißegal. Die vereinen sich quasi, Fans aller anderen Mannschaften vereinen sich in ihre Antipathie gegenüber den VfL. Und das ist aber das Schlimme, dass das ja nicht nur sich in der Online-Welt durchschlägt, sage ich jetzt mal. Das geht jetzt im Fall von Rehse, merkt man das jetzt auf die Person projiziert, aber halt auch im Alltag. Du wirst als Wolfsburger quasi, bist du irgendwie oft, was finde ich schon mal Freibild gesagt, aber das ist schon so ein bisschen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mir vorstelle, vor ein paar Jahren war ich in Urlaub in Monaco und hatte ein Gilavogie-Trikot angehabt. Überhaupt kein Thema, da hast du mit Franzosen super Gespräche geführt, so, ach cool, kommst aus Wolfsburg, habe ich ja noch nie gesehen, so, aber wenn ich jetzt ein Wolfsburg-Trikot auf Mallorca anziehe, so, das ist ein Spießrutenlauf, das ist dann eine Provokation und du musst die Sicherheit abwägen, mache ich das, zeige ich das, und während andere Fans quasi ihr Trikot einfach mit Stolz zeigen, egal aus welcher Liga sie sind und ob du ein Abstiegskandidat oder Zweit- oder Drittligist ist, in der Regel wirst du quasi in Ruhe gelassen und vielleicht hast du dann regionale Feindschaften, sage ich jetzt mal. Ich habe jetzt auch mit jemand anderem darüber schon mal geschrieben, er sagt, ja, er als Bayern-Fan erlebt auch in Unterfranken ja auch Hass. So sage ich, ja, okay, das ist aber ein Regionalbezug. Wir als Wolfsburger sind quasi überall in dem ganzen Bundesgebiet Ausgrenzung ausgestattet sozusagen und oder ausgesetzt, und oft sagt man ja, Fußball ist irgendwie so verbindet quasi, ne? Der Fußball ist so ein verbindender Sport, und als Wolfsburger spürst du aber halt eher das Gegenteil, so eher Ausgrenzung, und sobald du dich irgendwie als erkennen gibst und wenn du einfach online unterwegs bist, du meidest das, also du gehst nicht in den Kampf, wenn du was dagegen sagst, stehst du halt einer Masse von Nutzern anderer Vereine gegenüber, die dich dann quasi niederkommentieren. Deswegen hält man sich dann vielleicht so zurück. So, das ist auf jeden Fall die letzten Jahre immer schlimmer geworden. Und ich kann mich aber auch erinnern, Anfang der 2000er Jahre, Internet war natürlich noch nicht so wichtig wie jetzt. Ich hatte damals einen Blog selber gestartet, der hieß Wobber gegen Mobber, weil das damals schon...
So lange ist das schon her, dass man diese Thematik logischerweise immer hatte, ne?
Ja. Genau, und ich war damals einer der ersten Nutzer bei transfermarkt.de und hatte dann schon so das Gefühl, so, warum, ich konnte das mir gar nicht erklären, warum gibt's denn so viel Antipathie mir, also jetzt bei einem Verein gegenüber, so ein bisschen klar wusste ich das Bescheid, aber dass diese massive Vorurteile, Lügen und so Dinge halt geteilt wurden, hatte ich dann versucht, irgendwie immer gegen was entgegenzuhalten. Das ist aber dann Perl vor die Säue, weil das bringt nichts. Sie wollen das nicht hören und es wird immer weiter gespielt, so, ja, ihr habt nur 3 Fans oder gar keine Fans, da ist immer tote Hose, sowas, und dann, du kommst da nicht gegen an. Die haben dann diese Scheuklappen auf und wollen ihre Vorurteile replizieren. Und das finde ich, was ich wirklich aber ganz bemerkenswert und ganz schlimm finde, ist, dass das nicht nur von Fans kommt, sondern auch zunehmend halt von renommierten, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Medien, die da auch mit auf den Zug eingehen. So, weil das vielleicht einfache Klicks sind, einfache Likes, wenn man gegen Wolfsburg schießt. So, wenn ich jetzt vor kurzem.
Das ist so, das ist auch bestätigt so. Also natürlich, ja. Wenn du jetzt guckst hier, was macht's Box? Ja, auch so ein Drecksportal, die Zweit-Drittverwertung von irgendwelchen Sportgeschichten machen. Hm. Ja, die zitieren dann den Roger Wittmann mit so einem Scheißspruch über Fabian Rehse. Ja, natürlich, weil das darauf einzahlt, Wolfsburg nicht gut zu finden und Volkswagen im nächsten Schritt auch nicht gut zu finden. So, da noch mal eine Verbindung her. Da redet man ja auch von Porsche und so weiter, weil dann geht, der verdient ja auch viel Geld und nur deswegen ist er da hingegangen und das ist die eigentliche Beziehung. Damit machst du natürlich das komplette Narrativ kaputt oder das, was du vorher, was auch Fabian Rehse erzählt hast. Da wirst du, wenn dein eigener Berater sowas raushaut, dann ist natürlich schwierig, ja, das sowas dann aufrechtzuerhalten. Also sowas ist dann auch echt kontraproduktiv, wollte ich mal sagen.
Ne? Genau, das ist irgendwie Ausgrenzen. Also die wie gesagt, das dahinter verbergen sich, also wenn da so ein Post gemacht wird, dahinter versammeln sich quasi alle Fanlager auf einmal, die da einen kurzen Lacher drüber haben und ihr Like drücken können und dann ihre Dinge bestätigt sehen. So, wenn irgendeiner was über, keine Ahnung, gegen Schalke schreibt, dann hast du die Dortmund-Fans, die sich erfreuen. Aber wenn ich jetzt dran denke, als Bremen abgestiegen ist, ne, das war auch sowas, da haben sich die Hamburg-Fans wahrscheinlich amüsiert darüber, so, weil die halt ihre Fanfeindschaft, sage ich, Rivalität mal haben. So, und als Wolfsburg abgestiegen ist, haben sich ja irgendwie alle gefreut. Ganze Deutschland hat sich gefreut darüber. Und das ist so, jeder kann über seine Niederlagen oder über seine Abstiege trauern, so anständig trauern. Wir als Wolfsburg-Fan, wir haben jetzt quasi über Jahre selber gesehen, wir spielen scheiß Fußball, wir haben Misswirtschaft, das sehen wir ja alle selber so, ne? Und dann steigen wir noch ab und dann kriegst du noch on top diese Häme. So, ne? Also du kriegst von allen Seiten, du leidest und kriegst dann aber noch einen drauf, weil du mit deiner Trauer um den Abstieg oder um das schlechte Spiel gar nicht so umgehen kannst. Also zumindest geht das mir so, als jemand, der jetzt halt keine Wolfsburg-Fans in der unmittelbaren Umgebung hat, mit dem wir quasi darüber, ich habe quasi hier Frankfurter und Mainz-Fans und so, ne, das ist jetzt alles nicht mehr unsere Liga, aber das, du kriegst halt immer diese Häme ab und das, wie gesagt, ich würde das gar nicht so trennen mit dem Online- und Offline-Welt, weil das zieht sich halt zusammen und eins würde ich halt gerade, wollte ich gerade nochmal darauf hinweisen, weil jetzt zum Beispiel, was macht das mit den Kindern? Ne? Wir haben wenige Fans. Wir wachsen bundesweit, sage ich jetzt mal, nicht so leicht wie andere Vereine. Aber es ist auch kein Wunder. Woher kommt das? Ne? Jugendliche und Kinder bewegen sich viel in den sozialen Medien. Und wenn du dort reinguckst und da bahnt sich dann vielleicht ein kleines Fanherz auf Richtung Wolfsburg, das wird zertrampelt. Also ich hatte letztens Togo gesehen, ne? Ich habe einen kleinen Sohn, der guckt auch Togo, so, und ich hatte dann...
Ja, das war auch so eine Drecksnummer da, muss ich, aber gut, erzähl ruhig.
Da siehst du einen, der soll Fabi Rehse darstellen, der hat einen Anzug an, der auf Geldschein bedruckt ist und er sieht dann das erste Mal, wie er in Wolfsburg reinkommt und...
Togo, für diejenigen, die es nicht wissen, das ist ein Kinderfernsehsender.
Genau,
Kinderfernsehsender. Ich glaube, RTL steht da, glaube ich, dahinter, wenn ich mich...
Ja, ich glaube, ja. Und dann siehst du halt Fabi Rehse, wie der dann im Stadion steht und dann freut er sich, ach ja, so leise ist es ja gar nicht. Und dann sind es aber die Kaiserslautern-Fans und dann hörst du Wolfsburg und er hat halt Stille. So, und das wird halt repliziert, so im Kinderprogramm. So, ne, das muss man, also das finde ich, muss man sich mal vorstellen. Es geht nicht gegen den Verein. Gegen den Verein kann man irgendwie vielleicht was haben, aber lasst doch die Fans. Also warum muss man dieses Replizieren von falschen Narrativen replizieren und verbreiten. Die Kinder nehmen das auf und wenn ich jetzt mir vorstelle, da ist ein junges Kind, also mein Sohn würde jetzt mit Wolfsburg-Trikot in die Schule kommen, das würde ich ihm nicht antun wollen, weil das halt in den Köpfen seiner Mitschüler ist. Und wenn es nicht von den Mitschülern ist, dann sind das vielleicht andere aus der größeren Klasse oder wer auch immer. Oder wie gesagt, wir müssen auch nicht mal auf die Männermannschaften nur gucken. Wir haben eine sehr erfolgreiche Frauenmannschaft, die schon seit Jahren den deutschen Fußball prägt. So, wenn da jetzt jemand mit früher mit einem Pop- und einem Oberdorf-Trikot oder jetzt vielleicht mit Prasnica oder Zickei-Trikot irgendwo hinkommt, weil die dann eine Fan-Ebene mit VfL Wolfsburg Frauen aufbaut, du spielst immer das Männer-Narrativ und diese Person wird nicht lange Fan wahrscheinlich bleiben, es sei denn, du hast wirklich so ein dickes Fell und hast so eine Abwehrhaltung und kannst damit umgehen, dass du von allen Seiten diesen online gelernten Hass oder der vielleicht von den Eltern vielleicht auch teilweise, ne, also gerade hier in Frankfurt ist das, glaube ich, auch von den Großen teilweise eingeprügelt oder anerzogen, sage ich jetzt mal. Aber gerade wenn du dich online bewegst, kriegst du das halt aus allen Richtungen rein. Und da kannst du halt schlecht Fanbasen aufbauen, wenn du immer wieder nicht das Mindeste an Grundachtung oder Respekt hast, sondern quasi immer nur diese Ausgrenzung und du bist eigentlich falsch, du kannst kein Fan von diesem Verein sein, weil du bist falsch und das ist ein schlechter Verein. Und das kannst du, das kann keiner, glaube ich, als in einem jungen Alter lange durchhalten. Moralisch auch wieder. Da kommt wieder diese mentale Gesundheit, ne? Also das, ich glaube, wenn ich jetzt heute, ich bin 1992 Fan geworden, wenn es damals das Internet von heute gegeben hätte, wäre ich sicherlich kein VfL-Fan geworden. Ne? Oder wenn ich jetzt heute so jung wäre, ich wäre sicherlich nicht VfL-Fan geworden, wenn ich diesen medialen Gegenwind so stark spüre. Ich bin jetzt nicht so jemand, ich gehe jetzt einfach dagegen und mir ist es scheißegal, was die anderen sagen. Es macht, wie gesagt, es macht einem mit einem was, wenn man da ständige Ablehnung spürt und Fans okay, aber wie gesagt, wenn das offizielle Medien machen und wie es öffentlich-rechtlich mit Wumms oder Fumms, eins von den beiden ist öffentlich-rechtlich und Togo, RTL, wie du sagst.
Wumms ist öffentlich-rechtlich, Fumms ist, also hat Bremen Nähe.
Ja, okay. Ja, ist egal, aber diese ganzen Portale, auch, wie gesagt, man merkt es auch bei anderen neutraleren Podcasts immer wieder und auch von oder Medien, es wird halt dauernd überall gespielt, weil es halt ein dankbares Opfer. Wolfsburg ist einfach ein dankbares Opfer.
Jetzt könnte
Opfer.
Man ja sagen, Steffen, dass das ist auch das, was ich aus Wolfsburger Fankreisen immer wieder höre. Lass sie doch reden. Das ist auch das, was im Wolfsblog immer wieder gesagt, lass sie doch reden und so weiter und so fort. Warum ist das aus deiner Sicht, ich sag gleich auch noch was dazu, aber warum ist das aus deiner Sicht das vielleicht nicht die schlauste Variante?
Ja, das kannst du vielleicht sagen, wenn du in Wolfsburg bist, weil du dann deine Umgebung hast, ne, die dann vielleicht dir beispringen. Du wirst wahrscheinlich in der Klasse in Wolfsburg oder in der näheren Umgebung nicht der einzige Wolfsburg-Fan sein. So, dass da mal Sprüche kommen, ist geschenkt. Sag ich mal, das passiert wahrscheinlich jedem Fan in der Region, wo vielleicht noch andere Vereine sind oder andere Fans. Vor allem extern würde ich das nicht sagen. Wie kann ein 12-Jähriger stolz ein VfL-Trikot tragen, ne, wenn quasi nicht nur Algorithmen und Medien ihm sagen, dass seine Liebe zum Verein halt falsch ist, sondern auch die Freunde, ne, Freunde in Anführungszeichen,
die
oder
Peer-Groups,
Mitschüler, ja, also. Genau. Und das lasse reden kann ich nicht gelten lassen. Also das geht nicht, weil ich weiß noch nicht, also ich weiß nicht, wie man das halt lösen will, weil Algorithmen belohnen ja das, ne, wenn die Leute.
Diesen Hass, ja, Hass und Hebe von Wut wird belohnt und dann wird das häufiger reingespielt in deine Timeline, ist ja auch klar. Ja, mhm. Also gar keine Frage. Aber ich möchte deinen Punkt nochmal unterstreichen. Also hier in der Wolfsburg-Bubble im weitesten Sinne, da bist du natürlich sicher. Jetzt jemand wie du, und ich kenne das ja auch noch sehr gut aus eigener Erfahrung, ja, das war aber aus meiner Sicht damals nicht so schlimm, als ich im Rheinland unterwegs war, wie es heute der Fall ist. Aber da hast du auch regelmäßig Lack gekriegt. Bis zum körperlichen Angang. Und das nicht an einem Spieltag. Ja. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass das trivial ist bei ganz vielen. Also du musst schon sehr den Rücken durchdrücken, ja, wenn du als VfL-Fan, und das ist so als Heranwachsener oder ich habe ja damals auch studiert, ja, das ist natürlich was anderes als 10-Jähriger auf dem Schulhof. Ja, und deswegen, und wenn wir, wie gesagt, hier bist du einigermaßen sicher, was das angeht. Aber wenn wir uns weiterentwickeln wollen und wenn wir Leute auch begeistern wollen und wenn wir nicht nur jetzt, also ist ja toll, dass wir mit 6.000 Leuten nach Hannover fahren, ja, so, das ist überschaubar. Aber gegen Karlsruhe, dass wir nicht das nächste Mal 1.700, was auch toll ist, ja, da sind, sondern vielleicht mit 3.000, 4.000, ja, das muss ja das Ziel sein am Ende des Tages. Und das schaffst du natürlich durch sportlichen Erfolg, durch Identifikation, die ganze Palette, muss ich jetzt nicht alles nochmal aufzählen, ja. Und das führt natürlich dazu, dass Leute sich zum VfL bekennen und auch nicht nur verschämt irgendwie am Wochenende, wenn einmal in der Saison da der VfL in der Gegend spielt, sondern immer. So, das ist ja der Grund, warum man sagt, ne, du hast es gesagt, die Liebe zu meinem Verein ist nicht falsch. Das musst du dich erstmal trauen, als VfL-Fan in der außerhalb der Wolfsburg-Bubble entsprechend so zu besprechen oder auch sich da entsprechend so zu bekennen.
Ja. Und ich sehe da halt auch trotzdem eine Verantwortung bei den Medien. Also vor allem Kindermedien sollten halt Werte vermitteln.
Ja, das geht gar nicht.
Also
das
Vielfalt und so.
Ja, genau. Also das geht doch schon mal gar nicht. Ja.
Und die Kinder lernen quasi, bei welchen Fans man sich ungefragt einfach auslachen darf. So, ne, das geht halt nicht. Und das ist da wird Mobbing quasi an den Kindern, die Wolfsburg-Fans sind, strukturiert. Und das finde ich, da kommen wir wieder zur mentalen Gesundheit. Das kannst du in keiner Welt akzeptieren irgendwie. Und klar, man kann das sagen, ja, die machen das halt mit jeder Verein kriegt da mal einen Spruch. So, das ist aber dann vielleicht einmal so, ne? Und bei Wolfsburg kommt es halt von allen Seiten und ja, aber über die kann man ja lachen, die kriegen da auch nicht so viel Gegenwind, dann die Kommentare auf den Posts sind dann wahrscheinlich sehr gering, die dann eher positiv Richtung Wolfsburg gestimmt sind, ne? Weil wir halt einfach weniger sind, aber wie soll sich das denn ändern mit dieser Umgebung des Hasses und des Abwertens so?
Ja. Also ich bin da vollkommen bei dir. Gleichzeitig, das habe ich auch, weil das Thema haben wir ja schon öfter schon mal gehabt hier im Wölferadio, gleichzeitig haben wir natürlich Hausaufgaben zu machen. Wenn wir immer wieder dafür eingefeindet werden, dass das Stadion nicht voll wird zu Hause, dann ist das ja zuerst mal unsere Aufgabe. Und da gibt es sicherlich immer wieder Gründe und Argumentationen, warum das in Wolfsburg vielleicht so ist. Aber es ist ja nicht so, dass wir da 6.000 Kaiserslautern da reinlassen müssen ins Stadion. Wenn wir die Karten selber unters Volk bringen würden, dann hätten wir das Thema ja quasi gar nicht. Also das ist schon eine Hausaufgabe, die wir machen. Und natürlich muss dann eine Menge dafür getan werden von Seiten des Vereins. Da passiert ja jetzt auch noch viel, viel mehr. Man hat ja ganz viel in der Vergangenheit gemacht. Die ganzen Schulaktionen mit 100 oder 250 Partnerschulen, wie viel man da hat hier in der Umgebung und so. Die Kooperation mit den Wolfsburger Vereinen, wo man sozusagen Ausbildungsvereine hat für den VfL und so weiter und so fort. Da passiert ja, oder ist eine ganze Menge passiert, die Zinnenwappengeschichte, ja, was das angeht. Und das ist aber trotzdem, haben wir Hausaufgaben zu machen. Ne? Das gilt natürlich für die Stimmung, ja, und natürlich würde ich mir wünschen, so wie jetzt hier, der Ball geht aus, das ist ein umstrittener Einwurf und in Karlsruhe oder auf Schalke oder in Kaiserslautern, ne, oder in Bremen ist mir das besonders aufgefallen, weil da entsprechend gesessen hat, da springen die Leute auf, also auf der Gerade, auf der Gegengerade und paulen den Linienrichter an oder paulen den gegnerischen Spieler an und so weiter und so fort. Diese Begeisterungsfähigkeit. Natürlich ist das ein Thema, was wir auf Fanseite letztendlich haben. So. Und das müssen wir, da können wir uns verbessern. Und das hat dann aus meiner Sicht auch wieder eine Strahlkraft, ja, für andere, die sich da vielleicht überlegen, wir wollen mit dem VfL Wolfsburg ein bisschen mehr was zu tun haben. Da haben wir natürlich auch eine Aufgabe und auch eine Verantwortung, da voranzugehen. Und ein letzter Satz noch dazu, ja. Wir haben auch ein Stück weit aus meiner Sicht die Pflicht und die Verantwortung, das nicht einfach so da so über uns ergehen zu lassen, weil wenn wir immer sagen, ja, haut uns doch gerne nochmal in die Fresse, wenn wir uns kein bisschen verteidigen, ja, und das ist nämlich der eine Punkt, der mir da noch auch sauer aufgestoßen ist, jetzt auch hier in der Saisonvorbereitung oder zu Beginn der Saison, ich hatte da ein Wolfsgeheul geschrieben, satirisch wie immer, ja, kann man gut finden oder auch nicht, und habe da auch ordentlich vom Leder gezogen, genau in diese Richtung, wie man mit uns umgeht und wer da uns da eigentlich kommentiert und irgendwie die Pest an den Hals wirft, und dann habe ich entsprechend auch vom Leder gezogen und dann wurde sich sofort an Begrifflichkeiten hochgezogen, wie ich mir das denn erdreisten könnte, sowas zu schreiben und zu sagen und wir wären ja alle scheiße und wir wären ja alle Assi hier in Wolfsburg und wie geht denn sowas? Ja, das heißt, wenn du dich auch noch wehrst dagegen, dann kommt die Meute auch nochmal, ne? Nicht nur vorher, dass du überhaupt sagst, du bist VfL-Fan, ja, ihr seid alle scheiße und wir hauen auch drauf, wenn du sich dann auch noch dagegen wehrst, dann kommen sie gleich nochmal wieder. So, und das, wenn du dann nicht, das ist, um dann einen Punkt nochmal zu unterstreichen, wenn du dann nicht resilient bist, wenn du dann nicht widerstandsfähig genug bist, und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe dann damals den Post auch wieder runtergenommen, weil ich sage, ich habe gar keine Zeit, mich um die ganzen Kommentare zu kümmern, ja, aber wenn du dann dieser Empörungskultur und dieser Wutkultur und dieser Hämekultur, wenn du da sagst, pass mal auf, könnt mich doch alle mal an die Füße fassen, dann werden wir Schiffbruch allein. Ja. Wir müssen zumindest unseren Rücken durchdrücken und zeigen, pass auf, geht nicht anders. Und das geht nur zusammen, weil wir halt in Summe nicht so viele sind. Und da müssen wir uns halt unterstützen und gegenseitig unterhaken. So ist meine Meinung.
Ja, das sind zwei Sachen. Also einerseits, wenn halt unfassbar viel auf einen einprasselt und das halt irgendwann Überhand nimmt, dann finde ich, hat man auch das gute Recht, da vielleicht so ein bisschen zu überspitzen oder die Dinge auch wirklich mal so. Ich würde nicht mal übertreiben, weil das ist ja nichts, was wir uns hier ausdenken, sondern man hat dann irgendwann so eine Lawine von Hass, Häme und Negativität aufgeschüttet bekommen, so dass man sich dann mal frei macht. Das tut einem selber gut und man kann sich an Begrifflichkeiten aufhängen, aber man muss auch, wie gesagt, mal, ich würde mir wünschen oder ich sage manchmal anderen Fans, seid doch froh, dass ihr die Fußballwelt nicht aus der Perspektive eines VfL Wolfsburg-Fans erleben müsst. So. Die haben alle ihre Perspektive aus ihrem Verein. So, und da gibt's Rivalitäten, das gehört alles schön, das gehört alles dazu. Aber die Perspektive eines Wolfsburg-Fans, gerade halt im Exil oder jetzt gerade in der neuen zweiten Liga, für uns neuen zweiten Liga, ist nicht vergleichbar mit keinem anderen Fanlager, würde ich jetzt mal sagen, aber vielleicht Leipzig, wobei bei Leipzig kommt halt noch der sportliche Erfolg dazu, dann haben die immer noch das gute Lachen dahinterher, ne? Das Da, zu dem Konstrukt würde ich jetzt auch ganz gar nicht viel weiter sagen.
Nee, also ich tue mich da auch immer schwer, dass wir da auch mit dem in einen Topf geschmissen werden. Ich meine, zuletzt hat das Bundeskartellamt gemacht mit 50+1. Wir sind da ja quasi mit verhaftet. So, jetzt sage ich natürlich in der Argumentation, für Hoffenheim gilt das schon längst nicht mehr, diese Regelung. Sind die jetzt der beliebteste Schüler in der Klasse oder was? Nein, natürlich nicht, weil Traditionsfans sind elitäre Säcke. Muss ich ganz ehrlich sagen, die wollen uns nicht uns, sage ich jetzt mal, alles, was sozusagen anders ist oder auch eine andere Entstehungsgeschichte hat oder einen anderen Background haben, die wollen uns halt einfach nicht haben. So, da könnte ich erstmal einen gepflegten Haufen draufsetzen, was das angeht, weil, ja, wir sind aber trotzdem da. Und was meinst du, was ich posten werde, wenn der Wiederaufstieg wieder passiert? Ja. Ich sage, ihr Penner, ja, hier sind wir wieder. Ja. Und das ist genau das Ding. Das mit reingeworfen werden, ist das eine, das nicht differenziert werden, ist das andere. Und diese Geschichte mit von wegen hier, wir haben eine Situation, wo wir drauf schauen auf den VfL und da nochmal richtig gegentreten und so weiter und so fort. Ja, ist mag alles sein. Aber das werden wir nicht, und das ist so meine Hoffnung auch, und dass der Abstieg uns da so zusammengeschweißt hat, das werden wir nicht über uns einfach ergehen lassen, sondern wir werden uns da auch ein Stück weit gegen behaupten. Ja. Behaupten müssen.
Ich finde es auch bemerkenswert, also es sind ja oftmals auch aus progressiven Bereichen, würde ich jetzt mal sagen, die genau dieses gleiche Spiel spielen. So. Und ich finde, das passt halt nicht so ganz zusammen. Also für mich sind das oftmals so, wie sage ich dann, das sind fußballkonservative Traditionspopulisten. So, ne? Die wollen ihre Liga aus den 80ern oder aus der Zeit Anfang 90er, wo sie halt meinetwegen.
Als der Fußball noch gut war.
Genau, als sie ihr Phantom aufgebaut haben. Ne? Und ich hatte damals auch die Stecktabelle von Kicker und habe mich dann an diesen alten Logos gefreut, als ich noch keine Ahnung hatte. Dann hatte ich mich dann, keine Ahnung, so ein bisschen gefreut, wenn Gladbach und ich fand das Logo von Gladbach und Schalke ganz schön und habe das dann immer so hin und her gesteckt. Und diese Zeit wollen die, glaube ich, haben, als es noch so dieses Alte, wo du dann vom Radio gesessen hast, hast die Konferenz gehört, 15:30, 8 Spiele oder so. Das kann ich verstehen, dass man das romantisiert so.
Aber da sind wir ja schon lange nicht mehr.
Da sind wir schon lange nicht mehr.
Und vor allen Dingen die eigenen Vereine sind da ja schon lange nicht mehr.
Genau, das ist der Punkt, ja. Ja.
Und das ist genau das Ding. Das ist halt eine bigotte und eine heuchlerische Diskussion. Ja, was das angeht, so nach dem Motto, das, was ich bei dir kritisiere, machen meine aber auch so. Und da ist es dann in Ordnung, ja. Aber wie gesagt, wir bewegen uns jetzt so im Bereich Sachen, Thematiken, die wir schon sehr, sehr lange und sehr, sehr häufig durchdiskutiert haben. Ich glaube auch, dass wir da nicht bei rauskommen, aber ich denke schon, dass wir eine gewisse Möglichkeit haben, das nicht einfach die Flutwelle einfach zu nehmen und, ne, oder ich sag immer gerne, dass wir uns alle auf den Kopf scheißen und wir sagen noch Danke für einen schönen Hut. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das möchte ich nicht. Also da ist zu viel Kampfgeist noch, muss ich sagen.
Ich will nochmal auf eine Sache nochmal Bezug nehmen, weil du sagtest, wir müssen auch Hausaufgaben machen. Also das auf jeden Fall. Es gab in den letzten Jahren auch eine krasse Entfremdung in meiner Wahrnehmung zwischen Vereinen und der Fanszene. So, das hat viele, viele Gründe sicherlich gehabt und viele Entscheidungen, wo man den VfL quasi so als Marke und irgendwie so in diesem Konzern, also noch mehr konzernartiger wirken wollte. Und dann hat man irgendwelche Analysen gemacht und potenzielle Fans sind wichtiger als die vorhandenen und so. Und das hat so ein bisschen auch das Ganze befeuert, meiner Wahrnehmung. Und ich glaube, da hat man jetzt aber so ein bisschen den Turnaround geschafft. Also nicht nur mit dem Einführen des Sittenwappens, sondern man hat das, glaube ich, erkannt, dass man die Fankultur fördern muss, auch im Ort oder in der Umgebung von Wolfsburg und dass man besser zusammenwächst. Und auch wenn da, wie du am Anfang gesagt hast, Spruchbänder gefallen sind in der letzten Saison, die jetzt sehr gegen Aufsichtsrat, Volkswagen und den Verein gerichtet waren, habe ich trotzdem den Eindruck, dass man das beim VfL und in dem Umfeld erkannt hat, dass da Dinge schiefgelaufen sind. Und ich kann nur hoffen und appelliere auch an den VfL, dass wir da noch trotzdem weiterarbeiten müssen. Wir brauchen mehr Zugang und Empathie Richtung der Fanszene und auch, wenn man sich das blöd anhört, man muss sich ein bisschen auch nicht orientieren an den anderen Fanlagern und anderen Vereinen, sondern man muss trotzdem, wir spielen in der gleichen Liga und wir wissen, wir sind, also Fans sind die Botschafter ihrer Vereine und der VfL Wolfsburg will diese Botschafter haben und wir müssen mehr darin tun, dass sie auch gerne Botschafter sind. sage ich jetzt mal, in Richtung der eigenen Umgebung. Und genau daran muss der VfL seine Fans und stärken und schützen. Und ich habe das Gefühl, das passiert schon. Und das muss aber noch weiter gemacht werden.
Ja, also kann ich natürlich bestätigen aus den verschiedenen Rollen, die ich habe und die verschiedenen Gespräche, die ich natürlich da geführt habe. Während es so war, und das muss man ganz klar so sagen, der VfL hat über sehr, sehr viele Jahre nicht nur Fans verloren, weil er sich aus meiner Sicht nicht so verhalten hat, wie er sich verhalten hätte sollen, ne? Gewisse Sachen zu pflegen und so weiter und so fort, sondern fast schon aktiv gegen die Fanszene und gegen diejenigen gearbeitet, ja, bewusst oder unbewusst, aber es waren ganz viele Aktivitäten, wo ich sage, das könnt ihr eigentlich in der Form nicht bringen. Und da war ein sehr, sehr großes Gegeneinander zu spüren. Und zwar mit einem, ja, wir brauchen euch ja nicht, weil VW bezahlt ja gut und sportlich, ja gut, also wenn wir halt Achter oder Zehnter und so weiter. Aber in dem Moment, wo es dann halt scheiße lief, da bist du wieder angerannt gekommen und hast gesagt, ach, könnt ihr nicht nochmal und nochmal eine Flagge machen und so weiter und so fort. Und dieser Trend, dessen ihr seid nur was wert ist, war damals auch so ein Spruch, als wir 20 gedreht haben, der Fan ist, wenn es gut läuft, ist der Fan nicht so viel wert. So. Mhm. Und das hat der VfL über Jahre hervorragend konserviert, möchte ich mal sagen. Ja. Und am Ende ist jetzt nicht nur durch das Zinnwappen eine Trendumkehr nicht nur zu erkennen, sondern aus meiner Sicht schon vollzogen. Man redet viel mehr miteinander, man hat die Möglichkeit, aufeinander einzugehen. Ja, die Wege sind in Wolfsburg ja traditionell kurz. Man hat auch über Jahre, eigentlich sind ja auch dieselben Leute immer da irgendwie am Start auf beiden Seiten. Ja, man weiß, mit wem man es da letztendlich zu tun hat. Und man hört zumindest mehr zu, das ist das eine. Und man ist bereit, 80 Jahre hat das ja gezeigt, das Jubiläum, ja, was man gemeinsam auf die Beine stellen kann. Und dieser Spirit, ja, der soll und wird jetzt auch unter der neuen Geschäftsführung, so wie ich das jetzt auch wahrgenommen habe, soll dieser Weg noch viel weiter beschritten werden. Und die sportliche Leitung hat ja auch das erkannt, dass es nicht nur darum geht, hier 11 Jungs zu verpflichten oder 22, die einigermaßen passabel gegen den Ball treten möchten oder können, sondern dass die hier auch Bock haben, überhaupt da zu sein und dass sie auch einen Teil sich mal, ich sag mal jetzt, zu bekennen zu diesem Standort und ihren Teil dazu beitragen, hier Image verbessernd und Standort verbessernd und den VfL auch an sich noch als Verein weiter voranzubringen. Und das war in sehr, sehr vielen Jahren vorher, mein Lieblingsbeispiel ist immer Jörg Schmadtke, ja, wo das eigentlich scheißegal war, ja, also die Nummer, das war Gedöns, ja, und jetzt über die Jahre und mit dem Abstieg hat man hoffentlich halt auch gemerkt, dass das eben kein Gedöns ist, sondern hier ganz elementar wichtig, sonst fallen wir hier nämlich richtig auf die Fresse, was das angeht und spielen irgendwann mit der Herrenmannschaft auch im AOK-Stadion. Und das, diese Trendumkehr, diese Euphorie, die du ja auch ein Stück weit auch spürst, jetzt nicht nur durch die sportlichen Ergebnisse, sondern man ist ja relativ schnell hingegangen und hat gewisse Sachen einfach umgedreht vom Gefühl her, ja, also normalerweise ich bin ja wochenlang in Sack und Asche gegangen nach dem Abstieg, ich war richtig pissig, pissig bin ich eigentlich immer noch, wenn ich das sehe, wenn ich sehe, was das auch gekostet hat, ne, die Abgänge von Pecinovic, von Wimmer, ja, 26 Millionen Fernsehgelder weniger und so weiter und so fort, das sind ja alles Kosten, die dieser Abstieg letztendlich verursacht hat und trotzdem, und das finde ich immer noch bemerkenswert, dass in dieser sonst so wenig veränderungsbereiten Stadt Wolfsburg, ja, auf den verschiedensten Ebenen, Diskussionen, Volkswagen, Veränderungen und so weiter, sehen wir. Da sind ganz, ganz viele, ich nenne es immer gerne Beharrungskräfte unterwegs, ja, oder Leute, die sagen, naja, früher war alles viel schöner und alles so viel besser. Beim Thema Fußball, zweite Liga und VfL Wolfsburg, haben wir so schnell einen Turnaround geschafft, das hat mich wirklich massiv überrascht. Ja. So, und, aber auch trotzdem dürfen wir da nicht stehen bleiben, sondern wir müssen weitermachen. Das ist so mein Appell an vor allen Dingen auch an die Beteiligten. Und am besten dann halt auch am kommenden Samstag schon gegen Cottbus. Genau. Ja, das klingt jetzt schon wie ein Schlusswort. Ich wollte es eigentlich gar nicht. Aber wir sind, glaube ich, auch schon ordentlich drüber. Lange genug, ja.
Wir könnten gerne noch Stunden reden.
Können wir, ist auch immer wieder schön mit dir, gerade auch diese Außenperspektive dann nochmal wahrzunehmen, die man, wenn man in Wolfsburg beheimatet ist, vielleicht gar nicht so hat. Aber trotzdem, so wie du mit dem grün-weißen Herzen unterwegs bist und da von auswärtig da mal drauf schaust als Exil-VfL-Fan, möchte mich bei dir bedanken. Ja, das schöne Gespräch hat mir wieder sehr gut gefallen. Und danke dir, dass du zu Gast gewesen bist.
Ja, danke dir, dass ich wieder dabei sein durfte und gerne wieder. Und hoffen wir auf schöne nächste Wochen und dass wir in einem Jahr wieder in der ersten Liga stehen.
Ja, Das war ein schönes Schlusswort. Wir sind noch nicht zu Ende mit der im Wölferadio in dieser Woche, sondern wir haben auch noch einen Blick gewagt. Christian Ohrens hat das getan. Nach Cottbus und mit dem dortigen Stadionsprecher das altbekannte Kombinationsspiel aufgezogen. Wir hören es uns mal an.
Wölferadio. Kombinationsspiel.
Und da geht es am kommenden Samstag um 13 Uhr daheim gegen einer der Aufsteiger in dieser noch recht jungen Zweitligasaison, nämlich Energie Cottbus. Und wer, wenn nicht der Stadionsprecher selber, könnte sich wohl besser mit der derzeitigen Situation unseres nächsten Gegners auskennen. Und darum begrüße ich ihn hier bei mir im Kombinationsspiel Stadionsprecher Nico Tobin. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo. Schönen guten Abend. Danke für die Einladung.
Ich glaube, du bist jetzt der dritte Stadionsprecher hier bei mir im Podcast neben unseren beiden. Also somit der erste von einer gegnerischen Mannschaft. Und darum zäumen wir das Pferd mal ein bisschen von hinten auf. Normalerweise würde ich jetzt ja mit der derzeitigen Situation bei euch starten und so weiter und so fort. Aber würdest du sagen, dass Energie Cottbus, was die Fans angeht, eine laute und starke Mannschaft ist, vor allem auch bei Auswärtsfahrten?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, die Atmosphäre wurde jetzt auch nochmal Jahr zu Jahr immer besser, weil man ja auch wirklich immer oben mitgespielt hat. Die Stimmung war eh schon immer sehr gut und das Stadion ist auch definitiv ein lautes Stadion. Und um jetzt vielleicht gleich mal den Bogen zum kommenden Spiel zu spannen. Ich glaube, das wird man auch in der Volkswagen Arena am Samstag hören, wo über 3000 Cottbusser erwartet werden. Also das kann man, glaube ich, behaupten von den Fans und von dem Stadion, ja.
Jetzt ist Cottbus ja nicht so eine große Stadt, da sind 3000 reisende Fans schon eine ordentliche Hausnummer, oder?
Ja, auf jeden Fall. Wobei man noch sagen muss, so ein bisschen durch, ich glaube, vielleicht durch die Wende oder durch den, nennen wir es mal Strukturwandel, gibt es deutschlandweit verteilt, glaube ich, viele Cottbus-Fans. Sprich, auch bei den weitesten Auswärtsfahrten finden sich eigentlich immer überraschend viele Auswärtsfahrer. Und man muss auch dazu sagen, Wolfsburg ist für uns Cottbusser, wenn man gerade auch mal die dritte Liga letztes Jahr vergleicht und jetzt auch diese zweite Liga, immer noch eine der Auswärtsspiele, die natürlich immer noch am besten zu erreichen sind. Und umso mehr freut man sich da natürlich mal nach Wolfsburg zu fahren, wo man ja auch lange nicht mehr war. Ich glaube, das sind alles Faktoren, die ja damit zu tun haben, dass da einige Cottbusser am Samstag den Weg nach Wolfsburg finden werden, ja.
Nun spielt ihr in der zweiten Liga und man kann ja schon sagen, dass ihr so ein bisschen auf dem Durchmarsch wart. Ja, vierte Liga, dann dritte Liga, ich glaube auch nur eine Saison in der dritten Liga und jetzt
zwei
tatsächlich, aber trotz alledem, manch einer knabbert da länger dran rum. Und jetzt zweite Liga, wie würdest du sagen, verlief denn so euer Saisonstart?
Na, der Start natürlich optimal gegen einen ambitionierten Zweitligisten wie Hannover zu Hause direkt mal 3-1 zu gewinnen, war natürlich super. Und wenn man aber ehrlich ist, auch sehr glücklich. Da haben einige Faktoren zusammengespielt, wie ein überragender Torwart mit Marcel Lotka, der einige Großchancen entschärft hat. Und dann ein, ich will nicht sagen Geniestreich, eine aufmerksame Aktion von unserem Außenspieler Moritz Hannemann, der dazu geführt hat, dass der Torwart am Ende nur noch ihn umgrätschen konnte im Strafraum, woraus der Elfmeter zum 2-1 resultiert ist. Und wenig später das 3-1, wo man das Momentum hatte. Und dann war zum Beispiel auch das Stadion, was du ja gerade noch angesprochen hast, oder die Fans, auch so eine Wand, dass ja bei Hannover dann nicht mehr viel funktioniert hat. Es war aber trotzdem jetzt nicht das beste Spiel oder kein gutes Spiel, glaube ich. Das kann man schon sagen. Und das war dann in Bielefeld ähnlich, nur hat man da dann verdient verloren. Dann hat man aber im DFB-Pokal gegen Augsburg, Augsburg ist ja auch eigentlich ein guter, gestandener Bundesligist, es sehr gut gemacht, hätte da meiner Meinung nach auch, sagen wir mal, zumindest in Führung gehen müssen. Was dann passiert, weiß man natürlich nie, aber man hätte sich die Führung mindestens verdient gehabt und hat dann aber ja leider verloren. Und ähnlich fand ich es jetzt auch gegen Greuther Fürth. Am Ende steht die Niederlage auf dem Papier, Aber was mir sehr viel Mut macht und ich glaube vielen Fans auch, ist, dass es fußballerisch wieder in die richtige Richtung ging. Mutig nach vorne spielen, das ist das, wofür Energie Cottbus die letzten Jahre steht. Und auch der Fußball, den Pele Wölitz, also unser Trainer, spielen möchte und den die Fans sehen wollen. Und ja, ich glaube, man muss sich jetzt einfach irgendwann dann dafür belohnen und vielleicht die Abwehrfehler ein bisschen einstellen. Und dann sehe ich immer noch oder bin ich immer noch sehr guter Dinge, dass wir den Klassenerhalt schaffen können und werden, was das natürlich das einzige oder das große Ziel diese Saison sein muss, ja.
Egal ob Aufstieg oder Abstieg, solche Sachen bringen ja oftmals immer sehr einschneidende Umbrüche mit sich. Egal ob jetzt auf Trainer- oder auf Spielerseite, wie war es denn bei Energie Cottbus? Habt ihr euch nach dem Aufstieg noch besonders auf bestimmten Positionen verstärkt oder spielt ihr weiter mit eurem Stammkader? Wie sieht es denn da aktuell bei euch aus?
Also so ein gewisser Kern ist natürlich geblieben. Aber so ein Transfer wie natürlich Leo Bittencourt, das ist natürlich ein Brett, dass der nochmal zurückkommt nach Cottbus und kann mir auch nicht vorstellen, dass er nochmal den Weg nach Cottbus gefunden hätte, wären wir nicht aufgestiegen. Ich glaube, er hatte auch selber gesagt, viele andere Angebote, da war bestimmt auch noch ein Bundesligist dabei, aber das ehrt ihn sehr, dass er zurück nach Cottbus gefunden hat. Ja, und ansonsten gut, der Torwart Marius Funk hat sich dem VfB Stuttgart angeschlossen. Auch die Position musst du erstmal kompensieren, wobei du da mit Lotka echt einen guten Ersatz gefunden hast. Und ja, ansonsten hast du dich hier und da verstärkt. Es gab auch ein paar Abgänge. So Lukas Copado kam wieder, der auch schon mal da war. Aber ja, grundsätzlich ist so ein Kern geblieben. Ich überlege gerade, gut, auf der Innenverteidigerposition hatten wir auch noch einen Abgang, der wehtat, mit Nyami Awotwi Grant, der den Weg nach Paderborn, glaube ich, gegangen ist. Das war einer unserer Stamm-Innenverteidiger in der letzten Saison und das merkst du natürlich auch immer, wenn so jemand wegbricht. Und da ist schon ein bisschen was passiert trotzdem, aber wie gesagt, ist ein Kern geblieben. Beispielsweise Tolje Jegerci, einer unserer besten Spieler und auch der Spieler der dritten Liga letztes Jahr. Und das tut schon gut, dass solche Spieler geblieben sind, ja.
Was würdest du sagen, zeichnet euch als Energie Cottbus aus? Wie würdest du eure Spielweise in Worte fassen?
Das ist eine gute Frage, das so kurz zu beschreiben. Ich würde jetzt einfach mal sagen, mutig und unbekümmert würde es wahrscheinlich am ehesten treffen. Also Wölitz auch immer jemand, der sehr gerne 4-3-3 spielt, was ja immer auch offensiv ausgerichtet ist. Und das spiegelt jetzt ja zum Beispiel das Ergebnis von letzten Wochenende mit einem 3-4 wieder, dass es immer viele Spektakel gibt bei Energie Cottbus. Und ja, deswegen würde ich das so beschreiben.
Kurz und knackig sozusagen. Aber erstmal ein bisschen mehr Butter bei die Fische. Wo würdest du denn sagen, muss man als VfL Wolfsburg schon etwas aufpassen? Wo liegen denn genau eure Stärken?
Ja gut, ich glaube, wenn man uns ins Spiel kommen lässt oder uns Räume gibt, dann können wir sehr gefährlich werden. Das, wie gesagt, hat man auch gegen Augsburg und auch gegen Greuther Fürth gesehen. Das hat dann aber halt immer ein bisschen an der Abschlussqualität gefehlt. Das wäre jetzt grob was ich sagen könnte. Ich kann jetzt ehrlich gesagt aus meiner Position nicht so ins Detail gehen, weil ich wahrscheinlich das Fachwissen auch gar nicht dazu habe. Aber ich glaube, wenn du unserer Mannschaft die Räume gibst und vielleicht das Spiel so ein bisschen verwaltest und uns dann vielleicht auch mal die ein oder andere Chance kreieren lässt. Und dann kann es definitiv gefährlich werden. Oder anders gesagt, ich glaube, als Wolfsburg-Fan würde ich mir wünschen, dass man uns auf jeden Fall ernst nimmt. Weil ansonsten steht es ganz schnell 0-1, glaube ich.
Was ja in der ersten DFB-Pokalrunde sehr deutlich auch demonstriert wurde von anderer Seite. Aber ich will jetzt nicht irgendwie noch hier alte Wunden wieder aufreißen. Ich frage lieber mal eine meiner immer wieder gern gestellten Fangfragen. Wenn wir schon über Stärken sprechen, dürfen wir natürlich auch die Schwächen nicht außen vor lassen. Wie schaut's denn da bei Energie Cottbus aus? Wo könnten wir als VfL Wolfsburg denn gut angreifen?
Ja, momentan ist die Stabilität in der Abwehr halt noch nicht vorhanden. Also gegen Fürth haben wir, gut, wir haben auch ein Eigentor gemacht und zwei andere Gegentore davon haben wir uns gefühlt auch selber reingekegelt. Was man dann als Wolfsburg daraus macht mit der Information, das überlasse ich dann eurem Trainer bzw. eurer Mannschaft. Aber die Abwehr hat noch nicht so viel Stabilität, glaube ich, wie man sich das oder wie sie es für die zweite Liga braucht. Ja.
Was würdest du denn tippen für Samstag, wenn du tippen müsstest?
Ich würde einen Punkt gerne mitnehmen und ich sage, es wird ein 1-1.
Ui, na, da bin ich mal gespannt. Am Samstag wissen wir mehr. 13 Uhr ist Anpfiff. Wir empfangen Energie Cottbus, einer der Aufsteiger in dieser noch frischen Zweitligasaison. Und bei mir war Nico Tubin nicht nur beim Fanradio mit dabei, sondern vor allem auch Stadionsprecher in Cottbus. Vielen lieben Dank.
Ja, sehr gerne. Und ich bin Samstag auch dabei und bis dann.
Ja, das war Wölfe Radio für diese Woche. Das war der Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Zwei Sachen möchte ich noch loswerden. Einmal eine gute Besserung an unseren Kollegen Wölfe Radio Arena Live, Jan Schildwächter. Der hat Fußball gespielt und ist ihm nicht so gut bekommen, hat eine Verletzung davon getragen. Gute Besserung an dieser Stelle, dass du wieder schnell auf die Beine kommst und wieder dann vorm Mikro sitzen kannst. Wie gesagt, alles Gute für dich, Jan. Und Wölfe Radio Arena Live wird es auch geben. Weltpremiere im Wölfe Radio, wie heute schon der Podcast. Ja, Lenny Nero darf jetzt mal ein Zweitligaspiel kommentieren am Samstag in der VW Arena gegen Cottbus. Zusammen mit Dirk Schlag, der alten Gitarre. Der wird dann mit mir entsprechend durch die grün-weiße Brille alles kommentieren. Da seid ihr hoffentlich auch wieder mit dabei. Und wenn ihr nicht ins Stadion ist, nicht ins Stadion schafft, dann hört gerne uns zu. Und achtet auch ein bisschen drauf. Gibt so verschiedene Aktionen immer wieder auch, die verschiedenen Fanclubs, Fanfahrten, Wolfsblut, Schlemmerbrüder, die alle dann auch jetzt die Auswärtsfahrten immer wieder auch anbieten. Ich glaube, Pauli war auch mal, ist jetzt da ein großes Thema gewesen. Da sind wir ja auch mit ein paar tausend Leuten mit dabei. Und also schaut da mal gerne rein. Die Werbung sei auch nochmal gemacht an dieser Stelle, dass ihr da die Möglichkeit habt, da mit anderen VfL-Fans auch zu den Auswärtsspielen zu reisen. Und das soll es soweit erstmal gewesen sein. Wölfe Radio bedankt sich, Lenny bedankt sich und ihr wisst, was ich sage am Ende. Bleibt geschmeidig. So klingt der VfL.
Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Dein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur du, immer nur du, immer nur du, nur der VfL, nur der VfL. Stehen zusammen.